Liebe Freunde, hier ist der Mike und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Hyperbeat DJ Podcastes. Das ist der Podcast für DJs, von DJs, ja, über DJs. So könnte man es wahrscheinlich am besten ausdrücken. Mein Name ist Mike. Ich bin der Gründer des Unternehmens DJ Mike Hoffmann und bei uns erhältst du Schulungen und Kurse rund um das DJ. Und in der heutigen Episode habe ich mir den Martin und den Philipp von Club Life nochmal mit eingeladen. Und wir möchten heute über ein spannendes Thema sprechen, und zwar Dienstleister versus Künstler. Denn das ist bei uns in der DJ-Branche immer die Frage, ist man eher Dienstleister, ist man eher ein Künstler? Und das betrifft vor allem auch die Sparte Mobile DJ oder auch Club DJ, wo Martin und Philipp auch herkommen. Also Jungs, herzlich willkommen, schön, dass ihr mit am Start seid.
Jawohl, schön, dass es wieder geklappt hat.
Genau, wir haben uns
die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Wir haben uns einen Zeitraum ausgesucht, wo wir wieder mal eine weitere Episode aufnehmen, weil wir haben ja jetzt schon, wie viele Folgen haben wir eigentlich schon zusammen? 2, 3, 4? 5? 5 zeigt er mir hier im Bild. Oh, das ist eine Menge. Wir hatten unter anderem eine mega geile Folge über das Thema Mindset. Also die Folge, die gibt's auf meinem Kanal, die heißt dann, warum manche DJs scheitern und andere erfolgreich sind. Das ist mittlerweile auch eine der beliebtesten Folgen auf meinem Podcast-Kanal. Also wenn euch das Thema Mindset interessiert, empfehle ich die natürlich auch mal mit anzuhören. Wir hatten aber noch andere geile Themen, die wir auf dem Podcast von Club Life, also von Martin und Philipp, veröffentlicht haben. Wollt ihr uns da nochmal ganz kurz sagen, welche Folgen wir da haben und welche vielleicht sogar bei euch da sehr, sehr gut ankommt?
Ja, sehr gerne. Also gerade die Folge zum Thema Marketing, Marketing für DJs und alles, was da sozusagen mit dazugehört, die ist bei uns sehr, sehr gut angekommen. Einfach weil natürlich gerade das Thema Marketing für DJs zur heutigen Zeit mit Abstand das Wichtigste ist. Und die meisten DJs, die meisten Künstler starten ihre ganze Geschichte ja meistens aus der Leidenschaft heraus und haben aber eigentlich gar nichts mit Marketing am Hut. Und deswegen hat den Folge eigentlich einen sehr, sehr guten Einblick mal gegeben, was alles zu beachten gibt, was es verschiedene Wege gibt. Und ja, das hat unseren Zuhörern sehr, sehr gut gefallen.
Sehr cool. Ich weiß, wir hatten letztens eine Folge aufgenommen, auch zum dem Thema Geld oder zu den Verdienstmöglichkeiten. Und das war auch eine Folge, da weiß ich, da habe ich sehr, sehr gutes Feedback drauf gekriegt, weil wir einfach mal gezeigt haben, was ist denn für ein Anfänger realistisch? Was ist denn für ein Fortgeschrittener oder für ein Profi realistisch? Und vor allem, was für Verdienstmöglichkeiten gibt es im Mobile-DJ-Bereich sowie auch im Club-DJ-Bereich? Weil wir haben gemerkt, das sind doch auch bei Verdienstmöglichkeiten zwei komplett verschiedene Welten.
Definitiv. Also das ist eine weitere gute Folge geworden, die vor allen Dingen einfach mal so grundlegende Fragen beantwortet. Was kann ich als Club-DJ für Gagen nehmen? Ne? Und du hast ja genauso im Podcast erwähnt, ne, wie das mit dem ganzen Thema Gage sich im Mobile-Sektor verhält und was ganz, ganz viele Leute falsch machen. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, mal gut einfach so ein paar grundlegende Fragen aufgeräumt. Also gerade wenn euch das Thema DJ-Gagen interessiert, dann ja, empfehlen wir euch diese Folge wärmstens.
Definitiv. Also wenn das hier heute die erste Folge ist, die ihr vielleicht gemeinsam mit dem Mike, mit dem Martin und dem Philipp hört, dann können wir sagen, es gibt noch weitere Folgen. Schaut einfach gerne mal ins Archiv mit rein. Nicht nur hier im Hyperbeat-Podcast, sondern auch bei den Jungs von Club Life. Heute haben wir uns ein sehr geiles Thema ausgesucht, und zwar das Thema Dienstleister versus Künstler. Und da würde ich gerne den Ball einfach gerne mal an euch zuspielen. Philipp, vielleicht willst du sogar anfangen und zu diesem Thema was sagen. Und vor allem auch, siehst du das DJing eher als Dienstleistung? Siehst du es eher als Künstlertätigkeit? Wie ist das bei dir?
Tatsächlich eine sehr spannende Frage. Man muss ja grundlegend unterscheiden, was macht denn der eine und was macht denn der andere. Ein DJ kann sowohl Künstler sein, ist aber primär natürlich ein Dienstleister, weil er wird gebucht, damit er musikalische Beschallung leistet, damit er erhält in einer Veranstaltung und hat dafür Sorge zu tragen, dass die Leute einen schönen Abend haben, um es mal so zu formulieren. Das ist ja die primäre Aufgabe eines DJs. Mhm. Unter dem Künstleraspekt betrachtet, ja, man fängt natürlich an, als DJ sich auch künstlerisch zu entfalten. Man hat kreative Einfälle mit Mashups, mit Live, ja, Live-Interaktionen mit Samples. Da gibt es ja ganz, ganz viele Tools, die man mit einbinden kann, um sich künstlerisch zu entfalten als DJ. Das Ganze strickt sich natürlich so weit, dass man eher von einem Künstler oder einem Artist spricht, der selber auch eigene Musik produziert. Und da trennt sich auch so ein Stück weit die Spreu vom Weizen, weil ein Künstler primär bekannt ist wegen seiner Musik und deswegen gebucht wird oder der Art und Weise, wie er etwas spielt und welche Musik er generell in seine Sets mit einbaut. Und ein Dienstleister, wo ich jetzt streng genommen auch hier wieder von Mobile-DJs sprechen würde, die auf Privatveranstaltungen hauptsächlich unterwegs sind, also Hochzeiten, Geburtstagsfeiern, Firmenfeiern etc., wo es primär nicht darum geht, ey, ich brauche hier einen DJ, der jetzt genau diese eine spezielle Musikrichtung spielt, weil er selber das auch produziert, sondern um einfach für jede Altersklasse da einen Bedarf decken kann. Genau. So würde ich das grundsätzlich erstmal einschätzen. Vielleicht kann der Martin dazu auch noch mal ein paar Worte sagen. Wie ist deine Einschätzung dazu?
Also wenn ich mal rückblickend gucke, wie ich angefangen habe mit dem DJing, wie das so losging mit der Musik, dann habe ich natürlich am Anfang erstmal nur die Musik runtergeladen und aufgelegt und Sets damit gebaut, auf die ich selber Bock hatte. Also auf Deutsch eigentlich komplett die Artist-Schiene und weniger, ne, jetzt die Dienstleistungsschiene. Einfach natürlich, weil die meisten DJs auch als Bedroom-DJs irgendwo anfangen. Und es natürlich viel mehr Spaß macht, Songs auch aufzulegen und Songs runterzuladen, auf die man selber auch Lust hat, als ne, das, was jetzt, weiß ich nicht, die eigene Oma gerne hört. Es sei denn, man korrigiert natürlich den Geschmack, ist ja nochmal was anderes. Aber ansonsten gebe ich dir erstmal völlig weg, was du gesagt hast, Philipp. Und der Dienstleistungssektor, also alles, was die Mobile-DJs sind, da finde ich, spielt das Thema des Publikums noch ein bisschen mehr eine Rolle. Also das Publikum steht mehr im Mittelpunkt in dem Dienstleistungssektor als im Künstlersektor. Da im Künstlersektor steht eher der Künstler im Mittelpunkt. Ne? Sei es, wie du gesagt hast, Philipp, über eigene Musik, sei es über einen bestimmten Stil, den der DJ vermittelt, rüberbringt, ne? DJ-Skills, Stretching und so weiter, gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Alleinstellungsmerkmale, die gar nicht nötig sind im Dienstleistungssektor, sondern da eigentlich vielmehr die passende Musikauswahl eine viel größere Rolle spielt, zum Beispiel, ne, als jetzt, dass man stretchen kann. Dass man jetzt die ultra krassesten, selbst produzierten Songs auf einer Geburtstagsfeier auflegt. Ne? Das sind zwei ganz verschiedene Sachen. Mike, was ist bei dir das Erste, was dir durch den Kopf schießt, wenn es um das Thema Künstler versus ja, Dienstleister geht?
Also das Erste, was mir durch den Kopf geht, ist, dass ich immer so das in so eine Schublade gesteckt habe und gesagt habe, wenn du DJ im Club oder vielleicht auch im Festival bist, dann bist du eigentlich größtenteils Künstler. Wenn du ein DJ im Mobilsektor bist, wo du zum Beispiel auf Geburtstagen und Hochzeiten für andere Menschen auflegst und von denen gebucht wirst, dann bist du eher Dienstleister. Allerdings, und jetzt kommt nämlich genau das Allerdings, habe ich durch das, was ihr eben gerade gesagt habt, auch gedanklich mal das ganze Revue passieren lassen und mal so von außen betrachtet und dabei festgestellt, dass eigentlich alle DJs, wenn man mit dem DJing anfängt und das so ein bisschen für sich entdeckt, dass man da eigentlich mehr Künstler ist, weil das DJing man künstlerisch betrachtet, wie Martin, wie du es gerade schon gesagt hast, man spielt so seine eigenen Songs, die man natürlich selber mag, die man geil findet. Man fängt jetzt nicht plötzlich Schlager an, wenn man keinen Schlager mag, sondern du fängst mit dem Künstlerischen an, um dich einfach zu experimentieren, dich zu auszuprobieren und dich einfach auch mal auszutoben. Und es geht später, wenn du merkst, dass du aus dieser Leidenschaft in dem DJing, dass wenn du das gut kannst, sogar theoretisch ein Business draus machen kannst und für andere Menschen auflegen kannst und von denen gebucht wirst, dann gehst du größtenteils in einen Dienstleistungssektor rein, weil du dich ja nach den Wünschen und den Ansprüchen des Kunden richtest. Zum Beispiel bei einer Hochzeit wäre das das Brautpaar, bei einem Geburtstag wäre das dann das Geburtstagskind, was dich bucht. Das heißt, du machst zwar immer noch ein wenig künstlerische Tätigkeit, weil du die Lieder auswählst, aber du spielst jetzt halt nicht mehr 100% deine Lieblingslieder, sondern baust das Musikprogramm auf den Wunsch und auf die Bedürfnisse des Kunden und deren Gäste drauf an. Und das ist im größten Teil eigentlich eine Dienstleistung. Und wenn ich gerade mal in die Mobil-DJ-Branche reingehe, sehe ich immer wieder, dass die meisten DJing, dass mobile DJs immer sagen, du bist 100% Dienstleister, also du machst eine 100%ige Dienstleistung. Ich bin dem, um ehrlich zu sein, heute gar nicht mehr zu konform, weil du musst dich halt auch irgendwie von der Masse abheben, von den anderen DJs abheben. Also wir sagen im Marketing, raus aus der Vergleichbarkeit, dass du halt nicht mit anderen vergleichbar bist. Und das kannst du halt auch nur machen, wenn du irgendwie ein bisschen künstlerische Tätigkeit mit reinbringst. Also ist der Weg, den man macht, als Anfänger, ein bisschen künstlerisch, dann gehst du in eine Dienstleistung rein und versuchst später die Dienstleistung trotzdem mit einem künstlerischen Aspekt wieder mit reinzugehen. Da würde ich auch gerne gleich noch ein bisschen näher was dazu machen, weil ich habe mir gerade so ein, zwei Notizen gemacht, auch mit so Aussagen, der Kunde ist ja König und so weiter, deswegen müssen wir Dienstleister sein. Da würde ich gerne ein bisschen drüber oder ein bisschen tiefer drin reingehen. Aber grundsätzlich kann man sagen, der Mobile-DJ ist größtenteils ein Dienstleister und wenn du eher im Club, vielleicht sogar im Festivalbereich bist und vor allem auch, wenn du eigene Musik produzierst, dann bist du definitiv eher ein Künstler. Was übrigens auch später mit Gewerbe- und Künstlersozialkasse auch eine entscheidende Rolle spielt. Wie ist das denn bei euch? Ja. Also ich weiß von Philipp, du produzierst ja auch, du machst ja auch Musik.
Richtig, richtig. Ich würde gleich nochmal, weil du, ich hatte das gerade auch im Kopf, das Thema Künstlersozialkasse, da würde ich mal ganz kurz, ist ein total trockenes Thema, ich weiß, da mal kurz einsteigen. Das Paradoxe ist, also dieser Künstler, dieser DJ-Aspekt zählt in weiten Teilen schon auch zu einer künstlerischen Tätigkeit mit rein. Und das wird ja von vielen auch so als solches bewertet. Aber die Künstlersozialkasse selber erachtet das DJing nicht als eine künstlerische Tätigkeit. Das ist an der Stelle ganz interessant mal zu erfahren, weil für die Künstlersozialkasse wichtig ist, ich habe mit denen mal telefoniert, die haben mir das so gesagt, du erschaffst nichts Neues in dem Moment. Das geht wieder so in diese freiberufliche Schiene rein. Du erschaffst nichts Neues und für die Künstlersozialkasse zählst du als Künstler, wenn du etwas aus dem Stegreif neu erschaffst, was jetzt ein Musikproduzent in dem Fall tun würde. Also ich bin in der Künstlersozialkasse drin, weil ich halt auch selber Musik produziere. Da hast du natürlich nochmal ganz andere Facetten des Künstlertums, weil du kannst dich natürlich viel, viel mehr ausleben und deine eigene Musik dann live natürlich spielen als DJ. Das ist eine wunderbare Sache und kannst dann auch testen, okay, welcher neue Song funktioniert jetzt besser als der andere und kombinierst das Ganze wieder mit Songs, die jeder kennt, damit es auch nicht langweilig wird, weil Leute ja schnell davon abdriften, wenn die etwas hören, was sie nicht kennen. Das ist ganz spannend. Ich überlege gerade, streng genommen ist der DJ auch im Club oder der Künstler im Club trotzdem irgendwo auch ein Dienstleister, ganz streng genommen. Weil in dem Moment sind wir Dienstleister für den Veranstalter, weil der Veranstalter bucht uns ja, weil er gewisse Erwartungen an uns hat, dass wir Leute mitbringen. So, ja. Dass wir den Mainfloor oder überhaupt den Club voll machen mit so vielen Leuten, wie es nur irgendwie möglich ist, wie es uns möglich ist. Und der Veranstalter damit sein Lohn und Brot verdienen kann mit den Einnahmen, die er aus diesen Leuten generieren kann. Also streng genommen für den Veranstalter sind wir ein Dienstleister. Für die Gäste, weiß ich gar nicht. Ja, irgendwo auch. Aber ich glaube, für die Gäste ist das nicht so ein primärer Faktor. Weil denen ist einfach wichtig, dass die eine schöne Zeit haben. Wer da, das merken wir hier gerade, wer da letztendlich auf der Bühne steht und auflegt, ist gar nicht so relevant, als dass einfach die Musik und die Atmosphäre und vor allem das Lichtdesign, dass das einfach schön ist und die eine schöne Zeit haben. Genau.
Das heißt, das stimmt, Mike, du hast vorhin das Wort größtenteils benutzt, als so, ne, so ein bisschen die Aufzählung gemacht, die Trennung zwischen dem Dienstleistungssektor und dem Künstlersektor, aber tatsächlich auf Basis auch dessen, was Philipp jetzt gesagt hat, verschwimmt es am Ende doch viel mehr miteinander, als man denkt. Sowohl im Clubbereich, als auch, wie du gesagt hast, im Mobile-Sektor.
Ja, ja. Also genau so ist es. Ich glaube auch mal, egal wo du auflegst, als DJ, du machst eine künstlerische Tätigkeit, weil du musst ja kreativ sein und die Musik kreativ auswählen. Und seien wir mal ehrlich, du haust hier oder da auch mal deine Lieblingssongs durch, aber du weißt einfach, dass diese Songs halt beim Publikum auch gut ankommen. Und letztendlich ist das trotzdem eine Art künstlerische Tätigkeit aus deiner Perspektive raus. Aber aus der Gäste- oder des Veranstalterperspektive raus bist du trotzdem Dienstleister. Trotzdem erbringst du auch eine Dienstleistung, auch wenn du innerhalb der Dienstleistung kreative Tätigkeiten im Endeffekt machst und dich künstlerisch sogar ein bisschen entfalten kannst. Ich sage auch wirklich nur ein bisschen, weil ich würde jetzt mal behaupten, dass du gerade, wenn du auf einem Geburtstag oder auf einer Hochzeit auflegst, also ich sage jetzt mal Tante Ernas 70. Geburtstag, da haust du nicht mit einem Fingerdrumpad mit rum und machst irgendwelche Mashups zusammen und versuchst hier per Drumpads und so weiter dir irgendwas zusammenzureimen, was vielleicht andere auf so einem Freestyle-Championship-Turnier im Endeffekt machen. Das machst du auf so einer Feier natürlich nicht. Also so künstlerisch ist es dann doch nicht. Genau. Ganz kurz nur, weil als Philipp gerade gesprochen hat, Martin, bei dir waren, glaube ich, Hintergrundgeräusche noch Menschen zu hören. Was mit drin ist, nur falls es jetzt im Podcast mit drin ist. Martin, willst du uns mal ganz kurz erklären, wo du eigentlich gerade bist, damit man das vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen kann?
Yes, tatsächlich sitze ich zum Zeitpunkt der Aufnahme des Podcasts in einem Café im 5. Stock in Ho Chi Minh City, also quasi das wirtschaftliche Zentrum von Vietnam, weil ich quasi auf einer 4-monatigen Asienreise bin. Und dementsprechend ist es auch im Hintergrund nicht ganz so leise, weil eben auch andere Leute in deren Café sind, die da auch arbeiten. Ich sitze größtenteils einheimisch, aber einfach dieser Ort hier so verkraftet ist, weil der Tisch, an dem ich sitze, direkt neben dran ist so eine riesengroße, verglaste Fensterscheibe, wo ich einfach einen fantastischen Blick aus dem 5. Stock des Cafés runter auf so einen Square habe. Also in so einen, das ist ein Kreisverkehr, wo einfach alles voll ist mit Rollern, Motorrädern, teilweise auch ein paar Autos, ab und zu mal auch ein paar Busse. Und von oben betrachtet frage ich mich, wie kann der Verkehr hier funktionieren, ohne dass die Gegenwände alle kaputt rammeln und ineinander reinfahren. Aber die fahren einfach langsam und dann ist es halt so, dass aus der Einrichtung die Leute kommen, ne? Und dann kommen aber aus, von links kommen auch Leute und die fahren durcheinander durch. Das ist das, was man in Deutschland sich absolut nicht vorstellen kann.
Also saugeil. Das, was du übrigens gerade beschreibst, dasselbe habe ich in Frankreich erlebt. Da gibt es den, ich weiß gar nicht, Cirque du Soleil oder keine Ahnung, wie dieser riesengroße Kreisel da heißt in Paris. Da ist es genauso wie das, was du in Vietnam beschreibst, die fahren einfach. Da gibt es keine Ampeln, da gibt es auch keine Fahrbahnmarkierungen. Trotzdem ist das theoretisch, ich glaube, 4, 5, wenn nicht sogar 7-spurig. Und wenn du da durchfährst, die fahren einfach und keiner fährt den anderen um. Aber wenn du da als Deutscher reingehst und du hast immer Angst, dass dir einer vors Auto läuft oder fährt oder so ein Rollerfahrer und du versuchst zu bremsen, das darfst du auf keinen Fall machen. Also jeder sagt immer, mach die Augen zu, fahr da einfach durch. Vertrau einfach, der Verkehr regelt das schon. Die machen das schon seit Jahren so. Aber als ich da war, und ich glaube, bei dir ist es da genauso, ich habe einen halben Herzinfarkt gekriegt, als ich da durchgefahren bin, habe ich gesagt, das geht niemals gut. Aber es ging gut. Also deswegen, ich bewundere das auch gerade so, weil du bist gerade in Vietnam, ich sitze gerade in den Niederlanden. Philipp, wo bist du?
Ich bin hier in Leipzig in meinem Studio.
In Leipzig, guck mal hier. 3 Länder in einem Podcast. Einfach mal, ich feiere das gerade total, was einfach durch die moderne Technik heutzutage möglich ist. Du kannst von jedem Platz der Erde aus arbeiten, Podcast aufnehmen, Mehrwert für den Zuhörer stiften, finde ich unglaublich geil. Yes. Perfekt. Okay, Künstler versus Dienstleister. Philipp, du hast eben noch gesagt, Künstlersozialkasse ist tatsächlich so ein Punkt, wo mich auch immer ziemlich viele DJs immer fragen, brauche ich denn überhaupt ein Gewerbe als DJ? Muss ich mich vielleicht in die Künstlersozialkasse anmelden, gerade wenn man als DJ startet? Und tatsächlich ist es so, ich habe mich mit dem Thema mal beschäftigt, weil mein alter Mentor, bei dem ich damals das DJing gelernt habe, der selber Musikproduzent war, in so einem Deutsch-Mallorca-Stimmungsmusikbereich und so weiter. Und er selber ist tatsächlich in der Künstlersozialkasse. Aber er hat mir erklärt, Mike, du kannst da nicht rein, sondern ich bin da drin, weil ich Musikproduzent bin. Ich erschaffe Musik. Das heißt, wenn du DJ bist, kannst du theoretisch nicht in die Künstlersozialkasse rein, so wie der Philipps eben gesagt hat, weil du als DJ nichts erschaffst. Du spielst ja nur Musik von anderen Menschen ab. Du mixt die zwar kreativ zusammen, aber die Künstlersozialkasse ist tatsächlich immer dafür da, wenn du etwas erschaffst. Also auch kannst du eher da rein, wenn du zum Beispiel mehr Musikproduzent als DJ bist. Weil das sind ja auch zwei Dinge, die verschwimmen ja heute auch sehr, sehr stark. Ich sehe das gerade Generation Z, die machen Musikproduzent und DJing eigentlich gleichzeitig, weil das für die so die normale Welt ist. Genau. Absolut. Und wenn du Dienstleister bist, also eigentlich nur das DJing machst, dann brauchst du definitiv immer, wenn du Geld verdienen willst, ein Gewerbe. Ne? Machst du eine einfache Gewerbeanmeldung. Also so ist die einfachste Regelung. Ich glaube, es ist richtig so, oder?
Ja, absolut, absolut. Jetzt könnten die ein oder anderen kommen und sagen, na ja, aber ich arbeite ja mit Samples und erschaffe da ja wieder was Neues, wenn ich auflege. Dann könnte ich das wieder entkräftigen, könnte sagen, und so sieht das die Künstlersozialkasse auch. Ja, in dem Moment erschaffst du wieder was Neues, aber aus Material, was ja schon da ist. Ne? Und für die Künstlersozialkasse ist wirklich entscheidend, dass du mit deinem Geiste, mit deinen Fähigkeiten etwas von Null auf hochziehst und erschaffst und kreierst. Genau. Das ist wichtig an der Stelle nochmal zu erwähnen.
Sehr cool.
Was hat mir hier was Cooles bedeutet, dass alle DJs, die DJs sind, dass die sich nicht mit der Künstlersozialkarte auseinandersetzen müssen. Ne? Es sei denn, sie produzieren eigene Songs oder erschaffen etwas komplett Neues.
Genau. Okay. Ich glaube auch, da ist nicht das eine besser oder das andere irgendwie schlechter. Bei dem einen ist halt das mit dabei, bei dem anderen ist das mit dabei. Ich glaube, am Ende kommt es wahrscheinlich auf denselben Nenner raus. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Aber soll gar nicht so sehr unser Thema sein, die Künstlersozialkasse, sondern eher der Vergleich Dienstleister versus Künstler. Weil bei uns in der mobilen DJ-Branche ist es zum Beispiel so, dass es da so einen Standardspruch gibt. Und ich glaube, den gibt es immer, wenn man irgendwo in der Dienstleisterbranche drin ist. Und zwar, der Kunde ist König. Und sobald man sieht, dass der Kunde König ist, dann macht man ja theoretisch alles für ihn. Das heißt, du bist in einer hundertprozentigen Dienstleistung drin. Der Kunde sagt, mach, der DJ springt. Egal, was es ist. Das heißt, der Kunde will Schlager haben, der DJ spielt Schlager, auch wenn er jetzt vielleicht gar nicht der große Schlager-DJ ist. Der Kunde möchte Rockmusik haben, der DJ spielt Rockmusik, auch wenn er jetzt vielleicht gar nicht der große Rockmusik-Fan ist. Das heißt, du bist, sobald du dich diesem Format, der Kunde ist König, verschreibst, wirklich 100% Dienstleister. Und wenn man die mobile DJ-Branche betrachtet, gerade wenn du Geburtstag, Hochzeiten und so weiter auflegst, dann ist die erste Sichtweise, ja, genau so ist es. Also genau so ist es. Der Kunde sagt, was er haben möchte und du machst das letztendlich auch so. Und ich glaube aber, man sollte da ein bisschen umdenken. Man sollte vielleicht ein bisschen moderner werden. Ich will jetzt nicht sagen, die Zeiten sind vorbei, der Kunde ist König, aber ich betrachte das bei uns im Unternehmen zum Beispiel ganz, ganz anders da. Und das ist auch das, was ich in unseren Schulungen, in unseren Kursen auch unseren DJs mit an die Hand gebe, von dem sie später so und so immer so einen kleinen Aha-Moment haben und sagen, krass, so habe ich das ja noch gar nicht betrachtet. Das macht das ganze Arbeiten als DJ und das ganze Marketing auch viel, viel einfacher. Wenn du den Kunden nicht mehr als König betrachtest, sondern vielleicht als Partner, würde ich es mal nennen. Das muss jetzt kein Ehepartner sein oder sowas, aber auch kein Beziehungspartner, aber du begegnest ihm auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, er und du, da ist nicht der eine von oben herab oder der eine guckt auf den anderen runter, sondern beide sind auf gleicher Augenhöhe. Das heißt, der Kunde gibt gern seine Wünsche ab, was er gerne hätte, und du als DJ schaust, ob du sie so erfüllen kannst oder ob du vielleicht sogar Ideen oder Möglichkeiten hast, wie du das sogar besser machen kannst, weil du bist ja der Profi im DJing-Bereich oder im Party-Machen-Bereich. Der Kunde bucht ja meistens das allererste Mal einen DJ und vielleicht feiert er das erste Mal eine Party mit einem DJ, den er selber gebucht hat. Das heißt, er muss sich ein bisschen auf deine Erfahrung verlassen. Und wenn du da ihm sogar noch Ratschläge oder Tipps gibst, dann profitiert er ja sogar mehr davon. Das heißt, wenn der Kunde sagt, ey, wir haben viele Gäste, wir wollen eigentlich den ganzen Abend nur Schlager haben, dann kannst du reingehen und ihm vielleicht auch sagen, du, finde ich cool, wir nehmen Schlager auf jeden Fall mal als Musik mit rein, aber den ganzen Abend Schlager, das hält selbst meistens der größte Schlagerfan nicht durch oder spätestens die keinen Schlager mögen, die verschreckst du damit. Also lass uns doch das Ganze kombinieren mit der Richtung und mit der Richtung, damit die Feier letztendlich ein bisschen runder wird. Und das heißt, man begegnet sich auf gleicher Augenhöhe. Da ist nicht der eine, der sagt, du machst und der andere folgt. Also der eine sagt, ich führe, du folgst, so in der Art, sondern beide begegnen sich auf gleicher Augenhöhe. Da ist nicht der eine dem anderen irgendwie mehr überlegen. Und ich glaube, das ist eine Arbeitsweise, eine Denkweise, die viel, viel besser ist. Vor allem, wenn du dich zum Beispiel auch mit deiner Musik oder deinem Stil nach draußen zeigst. Einfach mal als Beispiel. Ich stehe total auf Classic Rock, ich stehe total auf House Music. Und wenn ich das im Marketing nach draußen zeige, dann ziehe ich natürlich in erster Linie auch wieder Kunden an, die sehr rocklastig hören, die sehr hauslastig hören, die mich genau für meinen Stil wollen. Und weil das der Fall ist, komme ich im Marketing auch ein bisschen raus aus der Vergleichbarkeit, weil ich halt nicht der Mainstream-DJ bin, der alles spielt, auch wenn ich es kann, sondern ich sage, meine favoritisierten Richtungen sind das und das und schon ziehe ich auch Kunden an, die genau daraus Wert legen. Und alleine dadurch komme ich auch im Marketing raus aus der Vergleichbarkeit. Das heißt, aus diesem Red Ocean komme ich eher rein in so ein Blue Ocean, weil ich mich plötzlich nicht mehr so stark mit anderen DJs messen muss. Das wäre jetzt eine sehr lange Info. Wie seht ihr das? Also habt ihr da auch so eine Sichtweise zu? Vielleicht sogar aus einer Perspektive, die eher im Clubbereich zum Beispiel zu Hause ist.
Dem, was du gesagt hast, würde ich auf jeden Fall noch hinzufügen, dass genau das, dass du quasi ein Alleinstellungsmerkmal als Mobile DJ herausbildest. Du könntest alles spielen, aber du bist spezialisiert auf bestimmte Musikrichtungen. Dass das dazu führt, dass du wiederum Brücken schlagen kannst, und zwar in den Clubbereich. Denn man muss sagen, dass es auch so viele All-Mixed, Open-Format Clubabende gibt, wo einfach von dem DJ alles abverlangt wird, der eben alles spielt. Von Classic Rock über House, über Hip-Hop, alles, was man eben so kennt, ne, die klassischen Ohrwürmer-Partys. Und da zum Beispiel, um es mal hervorzuheben, ein DJ-Kollege, Frank Simmel und mir, der ist eben selber ein Open-Format-DJ, der zusätzlich zu privaten Feiern, ne, wo er eben als Mobile-DJ unterwegs ist, aber auch sehr aktiv in der Clubszene ist. Und er hat sich zum Beispiel auf 2010er spezialisiert. Und jeder Veranstalter weiß eben im Clubbereich, okay, wenn ich diesen DJ rufe, dann bekomme ich eben, ne, das ganze Repertoire aus den 2010ern sehr, sehr schön, sehr, sehr toll serviert von ihm. Aber er hat eben trotzdem noch, er lässt eben noch Lust dazu, auch, ne, sich ans Publikum anzupassen, ein bisschen das, ne, ein bisschen zu variieren und eben so diesen Open-Format-Style, ne, sich da sozusagen reinzubringen. Genau, also es ist wiederum eine Chance, dass man nicht nur als Mobile-DJ unterwegs ist, sondern eben dann, wie ich schon gesagt habe, wirklich schlagen kann.
Das Schöne ist ja auch, wenn du dir so einen eigenen Stil angewöhnst, was auch ein Alleinstellungsmerkmal sein kann und dich die Menschen dafür wahrnehmen, dann wirst du vielleicht so gut darin oder so bekannt darin, dass irgendwann Veranstalter dich auch auf Events buchen, damit du genau nur diesen Stil spielst. Und dann kommst du fast schon wieder in so eine Künstlertätigkeit mit rein. Dann wirst du zumindest vom Publikum plötzlich als Künstler wahrgenommen, weil du für den Stil zum Beispiel der Experte für bist. Ich nenne mal ein Beispiel, unabhängig vom Produzieren. Karl Cox macht keinen Schlager. Karl Cox macht auch keine Rockmusik. Der ist der elektronische Musikkünstler. Der macht auch Eigenproduktionen, die sehr technoid meistens angehaucht sind. Aber dafür ist er natürlich bekannt geworden. Gut, er hat natürlich auch mit Musik produzieren angefangen. Heute kennt man ihn hauptsächlich als DJ. Aber wenn du dich halt auf eine Richtung spezialisierst, dann wirst du, auch wenn du vielleicht eher ein Dienstleister bist, von den Menschen da draußen auch eher als Künstler wahrgenommen. Und einfach mal vom Gefühl her würde ich mal behaupten, dass Künstler in der Wahrnehmung einen höheren Stellenwert haben als ein DJ. Wenn man immer das Gefühl hat, der DJ, der spielt halt einfach nur Musik ab. Und theoretisch könnte das auch Spotify machen. Also braucht man wirklich einen DJ. Gerade in der Mobil-DJ-Welt ist es zum Beispiel schöner, wenn du dich auch mit einem Anteil, das können nur 10 oder 20% sind, mit als Künstler positionierst. Weil dann kommst du auch raus, also nicht mehr raus, also kommst du raus aus der Vergleichbarkeit, dass Menschen nicht mehr behaupten, ey, es könnte auch Spotify machen, sondern das, was du machst und wie du es machst, das kannst halt nur du und dafür buchen dich dann auch die Menschen.
Spannend ist auch, ich habe jetzt kürzlich erst aus erster Hand die Info bekommen, dass die ganzen Festivals da draußen und Open Airs, also die wirklich namhaften großen Festivals in Deutschland und auf der ganzen Welt, jetzt vermehrt Künstler buchen, die wirklich Künstler sind. Das heißt, die live etwas machen, ja, die vielleicht so ein Trumpet noch mit dabei haben, irgendwie ein Schlagzeug mit dabei haben. Galantis zum Beispiel ist da ein gutes Beispiel, die haben immer so ein riesengroßes Trumpet mit, wo die live noch was dazu addieren. Dann gibt es da natürlich andere Künstler, die, ich sag mal, Paul Kalkbrenner würde ich da jetzt auch mit dazu zählen, ja, der da auch sehr live, Paul van Dijk genauso sehr live unterwegs sind. Und ich habe die Info bekommen, dass diese Veranstalter jetzt viel, viel mehr auf genau solche Leute gehen und nicht mehr auf die, ich sag's jetzt mal, klassischen TikTok-DJs, ja, die in den letzten 1-2 Jahren hervorgekrochen sind, weil sie einfach viral gegangen sind, sondern man legt jetzt wieder mehr Wert auf Qualität und auf diesen Live-Aspekt. Das ist ganz spannend und ich bin wirklich sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Jahren auch entwickelt und in diesem Zuge sich die Musikindustrie auch nochmal ein bisschen optimiert, weil ich finde die Entwicklung eine schöne, wenn es wieder mehr in Richtung Live geht, ja, wenn es echt wird, wenn es einfach wieder echt wird.
Mhm.
Weil es ist schon eine Kunst, einmal live etwas zu erschaffen und generell auch mit uns Instrumenten umzugehen in jeglicher Art und Weise, ob das jetzt ein Trumpet ist, ob das jetzt ein Klavier ist, ein Synthesizer, whatever. Weil das bringt eine unfassbar persönliche Note mit rein und das macht doch genau diesen Charme aus, weswegen wir ja Musik vor allem auch so lieben. Und das ist, ich meine, die ganzen Bands da draußen, die über Jahre hinweg, das ist ja genau dasselbe Spiel. Die Bands sind ja auch live in der Regel unterwegs, ja, haben ihre Gitarren dabei, ihr Keyboard dabei, ihr Klavier dabei und legen dann halt los. Natürlich alles super einstudiert, ne, aber alles live in der Regel. Und das jetzt auch auf die DJ-Szene mehr und mehr zu übertragen, finde ich, ist definitiv der richtige Weg und ein sehr schöner Weg, um es einfach wieder echter zu machen.
Definitiv. Also finde ich sehr cool, dass du das sagst, finde ich auch. Also ich würde dir am liebsten applaudieren für diese Aussage, ganz ehrlich, weil ich glaube, das ist eine Änderung, die ist auch zwingend nötig. Wir haben jetzt über 10 Jahre, seit Festivals so einen richtigen Boom erlebt haben, also ich behaupte mal so 2013, auch durch Tomorrowland und das bekannte Aftermovie, hat das Ganze richtige Formate aufgenommen. Es gab vorher schon Festivals, aber so richtig aufgenommen ist es die letzten 10 Jahre. Und es war halt immer so, da oben hat der DJ gestanden, hat seine DJ-Leistung abgebracht. Und seien wir mal ehrlich, wenn du mal so 1-2 Tage Festival hast und du bist da mittags drauf und du hörst die Musik, das hört sich fast immer sehr ähnlich an. Und du wüsstest wahrscheinlich gar nicht, steht da oben jetzt der DJ, steht da oben jetzt der andere DJ. Das ist die Vergleichbarkeit, weil die halt immer nur, ich sage jetzt mal, Lieder abspielen. Das ist ja das, was wir als DJs machen. Ja, da kommt auch mal die Animation mit dazu. Hey, oh, hey, oh. Aber wenn du die 500 Mal am Tag erlebt hast, ist es nichts Besonderes und jeder macht das Gleiche. Das heißt, du brauchst auch, neben dem, dass da oben jemand steht und einfach nur Musik abspielt, natürlich auch etwas Visuelles. Das haben die Festivals hingekriegt durch eine richtig fette Lightshow, Feuerwerk, LED-Wände und so weiter. Das ist geil. Aber nach 10 Jahren und tausenden von Festivals, die es derzeit gab, ist das auch nichts Besonderes mehr. Aber was den Unterschied macht, ist halt immer, wenn du jetzt mal von DJing weggehst und dir zum Beispiel mal eine Band anguckst, wenn da eine Band spielt, dann ist es auch mal so, dass der Schlagzeuger ein Drum-Solo macht und der Fokus, der Scheinwerfer geht auf den Schlagzeuger mit drauf und der geht in den Vordergrund. Ein paar Minuten später kommt auf einmal der Bassgitarrist nach vorne und legt da ein Solo hin und alle Leute feiern es. Er ist im Fokus mit drin. Das heißt, da ist Bewegung, da ist Power dahinter. Dann hast du meistens noch einen sehr charismatischen Frontsänger oder eine Frontsängerin mit dabei. Und so arbeitet die ganze Band miteinander. Und das kann halt ein DJ nicht machen. Der ist alleine da. Ja, wenn wir zurückblicken, also gedanklich fallen mir jetzt auch einfach mal so 1-2 Typen mit ein, die es im DJing anders da gemacht haben. Ich glaube, die größte Kanone, die es da drin mal gab, ist Salvatore Garnacci. Wenn ihr den kennt, wenn ihr mal in Google ein YouTube-Video mit Salvatore Garnacci reinmacht, ich würde mal heute sagen, das ist der Kasper auf den Festivals gewesen. Aber man liebt es. Der Typ macht wirklich Entertainment, Show und die Musik läuft trotzdem. Der liegt dann mal oben auf dem Stage, schläft, dann geht er von der Bühne mal runter in die Gäste, schreit von unten zum DJ hoch, buh, buh, scheiß DJ, also schlechter DJ, obwohl er selber der DJ ist. Also der Albert und Kaspert da immer wieder rum. Und es war cool, weil das Entertainment war, das hat Spaß gemacht, das war unterhaltsam. Das ist der eine. Und der andere, und jetzt mal ganz ehrlich, wenn es ein DJ schafft, eine Show mit seiner Musik und den Reglern und den Knöpfen abzuliefern, dann fällt ein Name und das ist James Hype. Was der Typ am Performance, am DJing macht, wo ich sage, ja, das ist der Erste, der wirklich richtig 100% Künstler ist, weil er das Künstlerische mit diesen Reglern, diesen Potis mit der Musik macht. Ich sag's mal so, er benutzt die Player und das Mischpult wie ein Musikinstrument. Und das ist halt das Besondere dran. Und dazu zu gucken, Das ist ein anderes Feeling, als wenn nur der Standard-DJ da oben steht. Ich will jetzt nicht unbedingt David Guetta und so weiter mit nennen, einfach nur seine Musik mit abspielen, weil auch da gucken wir gerne zu. Wir mögen das, das ist cool, das ist auf Festivals geil. Aber ich bin echt dankbar, wenn, so wie du es gesagt hast, mal wieder DJs kommen, die vielleicht Live-Elemente mit reinbringen. Die haben einen Gitarristen mit dabei, die machen vielleicht selber noch irgendwas dazu. Die machen einfach mehr draus, dass sie mit den Menschen mehr bieten, als nur hinten dran zu stehen und einfach Musik abzuspielen. Also sagen wir mal ehrlich, das könnte auf Spotify. Gut, nicht auf einem Festival jetzt unbedingt, das wäre ein bisschen blöd, aber theoretisch ist das ja eigentlich nichts anderes.
Genau so ist es, ne? Dazu kommt, also wie ist es dazu gekommen, ist da jetzt so ein bisschen die Frage. Und ich glaube, dass es ganz, ganz stark damit zu tun hat, dass über die letzten 10 Jahre einfach die Menschen extrem, extrem übersättigt sind. Mhm. 2013, du hast es gesagt, Tomorrowland, dieser virale Aftermovie, das war was komplett Neues. Was komplett anderes kannten die Leute nicht. Und es hat wegen dem Hype erlebt. Heute ist es relativ normal. Genauso wie, dass eben die Leute sehr übersättigt sind von der Musik, die sie gesungen auf Spotify hören können, die ganze Woche über, und dann im Club stehen und eigentlich denken, okay, hier läuft ja auch irgendwie nur das, was ich auf Spotify schon höre. Das ist gar ein besonderes mehr, was es vielleicht früher gewesen wäre, weil da hast du nur die Chance gehabt, Musik im Club zu hören, neue Musik im Club zu hören, wenn sie nicht im Radio lief, aber dass jeder ein Mobiltelefon hat und die ganze Musik, die es auf dieser Welt gibt, verfügbar hat, die anhören kann, das hat einen riesengroßen Wechsel reingebracht. Und viele Sachen, die damals total unnormal waren, sind heute ganz normal geworden. Dass wir eben, ne, weiß ich nicht, wie viele Millionen Songs bei uns in der Hosentasche haben, Kopfhörer auf und dann geht's los. Und das deswegen auch nicht verwunderlich ist, dass eben dieser Trend des Live-DJings gerade so stark verändert und die Leute viel mehr Lust haben auf Sachen, die außergewöhnlicher sind, die neu sind. Kreativität, Authentizität, wird viel mehr geschätzt.
Ich bin da voll bei dir. Ich denke echt gerne zurück an das Konzert, wo ich letztes Jahr besucht habe von Schiller. Schiller, der als Musikkünstler gilt, der ja theoretisch vorne auch nur mit MIDI-Files und so weiter arbeitet, aber der hat eine ganze Band um sich herum. Da ist ein Live-Gitarrist dabei, Schlagzeuger sind dabei, da kommen verschiedene Sängerinnen immer mit auf die Bühne, die eine Performance mit abliefern. Und so ist das Ganze sehr dynamisch, sehr interaktiv. Das wird umrundet noch von einer schönen Lichtshow. Und vor allem, weil Schiller halt auch Musik macht, die sehr deep ist. Da geht ein Track auch gerne mal 8 oder 10 Minuten. Dann tauchst du mit ein und nimmst das Ganze wahr. Da kommt der Gitarrist mal nach vorne und legt ein schönes Gitarrensolo zum Beispiel mit hin. Das passt dazu. Und das ist etwas, wo ich sagen würde, ey, das würde ich mir gerne auf Festivals auch mehr wünschen. Nicht alle 3/4 Stunde neuer DJ, sondern alle 3/4 Stunde eine neue Show. Und zwar von Menschen, die sich auch Gedanken darüber gemacht haben, was da oben jetzt ist und nicht sich einfach nur hinstellen und dann Musik abspielen. Weil daran sind wir einfach mittlerweile übersättigt. Und seien wir mal ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie das bei euch ist. Wenn ihr zum Beispiel selber auf Festivals geht, geht ihr dahin eher wegen einem speziellen Künstler, um ihn live zu erleben? Also ihr bucht euch ein Ticket, weil ihr zum Beispiel sagt, ey, Paul Kalkbrenner legt auf, Getta ist da oder ähnliches, deswegen holt ihr euch ein Ticket, oder eher wegen dem Festival und diesem gesamten Feeling unabhängig von den Künstlern. Wie würdet ihr euch eher einschätzen?
Also bei mir ist es definitiv Letzteres. Also ich gehe auf ein Festival, um diese Gesamtenergie, diesen gesamten Eindruck von den Menschen, die dort feiern, von der lauten Musikanlage zu haben und einfach dieses Gemeinschaftsgefühl, was dadurch eben erzeugt wird, dass einfach alle gemeinsam in Ekstase ruhen. Und das hat weniger was mit den Leuten zu tun, die dann auf der Bühne stehen. Teilweise auch, aber das hat einen sehr geringen Anteil. Und das ist sozusagen, genau.
Mhm. Wie ist es bei dir, Philipp?
Genauso, also wegen dem Vibe und wegen der Atmosphäre. Wenn man mal ehrlich ist, ein Tomorrowland ist ja nicht wegen den DJs, die da auflegen, bekannt geworden, sondern weil die einfach eine geile Atmosphäre dort geschafft haben für die Gäste, die da hinkommen. Natürlich haben die DJs dort auch eine geile Zeit, weil das alles von vorne bis hinten durchgedacht ist. Aber genau das ist der primäre Aspekt, weswegen, glaube ich, Leute auch so ein Ticket buchen, um dort eine geile Zeit zu haben, weil es einfach schön gemacht ist und wo Musik natürlich ein Hauptkriterium ist, aber ich würde nicht sagen ausschließlich. Mhm. Weil ein Künstler wie, sagen wir, James Hype, der legt ja nicht nur auf dem Tomorrowland auf, den kann man ja auch woanders noch sehen. Ja, aber Leute kaufen eben deswegen das Ticket fürs Tomorrowland, weil sie, klar, mehrere DJs sehen können, ihre Lieblinge auf einer geilen Stage verfolgen können, aber vor allem auch wegen der Atmosphäre, denke ich.
Genau so ist es. Also ich glaube auch, gerade vor allem, wenn es ein Festival ist, was mehrere Bühnen hat, geht man zwar hin wegen dem Festival, aber man sucht sich auf dem Festival natürlich die einzelnen Künstler raus, die man gerne gucken möchte, um sich für eine Bühne zu entscheiden. Tatsächlich ist es so, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, ich war noch nie auf einem Festival. Ich war noch nie auf Tomorrowland, ich war noch nie auf einer Nature One, ich war noch nie auf Perucaville oder einem Ultra Miami Festival. Das Einzige, was es gibt bei uns in Darmstadt etwas, das nennt sich Schlossgrabenfest. Wenn man das heutzutage betrachtet, ist das eigentlich ein Festival, weil es mehrere Bühnen hat, abgezäuntes Gebiet, kostet mittlerweile auch Eintritt, war früher mal kostenfrei. Aber man hat es nie Festival genannt. Erst als dieser Hype mit den Festivals kam, bezeichnet man es vielleicht eher so. Da bin ich immer gerne hingegangen, aber tatsächlich, und das ist es genau wahrscheinlich anders, als es bei euch beiden ist, ich gehe nicht wegen dem Festival selber dahin, sondern tatsächlich interessieren mich die Menschen und die Künstler, die da sind. Das heißt, ich gucke mir im Vorfeld an, welche Künstler treten da auf, Sänger, Bands und so weiter. Und letztes Jahr war es zum Beispiel so, da war nichts Interessantes für mich dabei, also bin ich auch gar nicht erst hingegangen. Und eigentlich, wenn es nur ums Festival gehen würde, wäre ich eigentlich hingegangen und hätte auch mal geguckt, wer da so spielt. Tatsächlich ist es so, ich suche mir Bands und Künstler aus, weil ich sage, da habe ich Bock drauf, eine Stunde oder zwei Stunden die zu erleben, wie so eine Show, wie so ein Live-Konzert, nur dass sie halt zu uns kommen in Form eines Festivals und nicht ein Konzert geben, wo wir theoretisch denen hinterherreisen in dieser Art. Und die letzten Jahre war es immer so, waren geile Bands da und ich habe mir die rausgesucht, habe mir dann so einen Tagesplan gemacht, sage ich, um 14 Uhr spielt die Band da, um 16 Uhr spielt der Künstler da, um 18 Uhr da und um 20 Uhr gibt es einen ganz bekannten Künstler auf der Mainstage. Und so haben wir den ganzen Tag da verbracht, aber ich habe auch zwischendrin mal geguckt, wer da sonst noch da ist, aber eigentlich bin ich nur hingegangen und habe mir meinen Tagesplan gemacht, nur wegen den Menschen, weil mich die Menschen, ihre Musik und auch das Feeling, was sie da auf der Bühne überhaupt machen, am meisten reizt. Und ich glaube, so wäre es auch, wenn ich auf Tomorrowland oder woanders hingehen würde. Ich wüsste wahrscheinlich gar nicht so sehr, wo ich hingehen könnte oder müsste und vielleicht wäre auch nur ein Künstler dabei, der mich irgendwie reizt. Also wenn ich an Festivals denke, gibt es ein Festival, das mich reizt und das ist die Nature One. Und zwar, weil die Nature One diese Bunker hat, wo auch sogenannte Classic Stages mit drin sind. Also da wird 90er, Techno, Rave, Eurodance, Trance und auch die 2000er mitgespielt. Das ist meine Welt. Da könnte ich die ganze Nacht drin feiern gehen. Aber jetzt dahin zu gehen und das ganze Festival zu buchen, wo ja gefühlt 25 dieser Bunker sind, nur wegen dem einen Ding, dazu habe ich mich einfach noch nicht bewegen lassen. Tatsächlich nicht.
Nochmal auf die Festivalschiene im Kern zurückzukommen. Bei den großen Festivals würde ich sagen, man geht definitiv hin wegen der Atmosphäre, weil man das von Videos gesehen hat, von Aftermovies und so weiter. Bei kleineren Festivals würde ich sagen, ist tatsächlich eher noch, dass man hingeht wegen dem DJ. Würde ich einfach mal sagen. Ich kann da aus Erfahrung mal sprechen. Ich war 2016 auf dem Airbeat One in Neustadt Kleve, in Mecklenburg ist es, glaube ich. Und ich bin da mit Freunden hingegangen und habe natürlich im Vorfeld geschaut, okay, wer ist da? Und dann habe ich gesehen, alles klar, Fede LeGrand legt auf, ist für mich, bin ein großer Fan von ihm. Fede LeGrand, geiler Typ, genau. Und Armin van Buuren. Und Armin van Buuren, den habe ich auch schon seit der Love Parade damals verfolgt und habe ich da eigentlich sofort verliebt in die Musik. Und fand das halt total geil, weil auch ein Armin van Buuren ist nicht so häufig in Deutschland unterwegs und demzufolge habe ich mir das dick und fett eingetragen, wann der da auch auflegt, wann seine Playtime ist. Und da gab es nun den Tag, wo Fede LeGrand und auch Armin van Buuren am selben Tag eben aufgelegt haben. Fede LeGrand, glaube ich, irgendwann so um 18 Uhr rum und Armin van Buuren 22 Uhr. Und ich bin so jemand, wenn ich mir die Leute angucken will, dann will ich das richtig machen, das heißt erste Reihe. Hm? Was habe ich gemacht? Die Mainstage hat, glaube ich, um 15, 16 Uhr oder so aufgemacht. Und ich bin 20 Minuten vorher bin ich rein, bevor es offiziell richtig losging und stand dann natürlich an erster Stelle und habe dann da mir die Zeit vertrieben. Meine ganzen anderen Kumpels, die waren alle noch auf dem Zeltplatz und haben da ihr Unwesen getrieben. Und ich habe da mit meinem kleinen Rucksack hinten auf dem Rücken nur gestanden und gewartet, bis das losgeht. So, dann kamen die Leute auf die Mainstage an, ne? Das hat sich alles so ein bisschen gefüllt. Die ersten DJs haben aufgelegt, es war auch mega cool. Und dann war es irgendwann so 20 Uhr. Ich habe gemerkt, oh Scheiße, du musst auf Toilette. und du hast langsam wieder Durst. Und meine Flaschen waren schon, also das, was ich im Rucksack hatte, das waren so zwei kleine 0,5er Flaschen. Und die waren leer. Und ich habe jetzt so überlegt, scheiße, du musst auf Toilette und du musst eigentlich auch mal was trinken. Aber es war alles so gerappelt voll dann schon, klar, 20 Uhr. Ich sagte, ich kann jetzt hier nicht weg. Wenn ich jetzt gehe und mir was zu trinken hole und auf Toilette gehe, ich komme dort nie wieder hin. Also habe ich das durchgestanden. Und stellenweise hat es wirklich wehgetan dann irgendwann. Ich meine, wenn du auch Stunden über Stunden stehst und tanzt, das merkst du in den Knochen. Und dann war es 22 Uhr und Armin van Buuren betritt mit Deutschlandflagge die Bühne. Meine kompletten Schmerzen waren vorüber. Ich habe so gejubelt und vor allem, nachdem der mit seiner Stunde oder anderthalb Stunden, die er aufgelegt hat, fertig war, ich hatte einfach nur unfassbar viele Tränen in den Augen vor Glück, vor Freude, weil ich den Moment für mich auch noch nicht so realisiert. Es war so ein kleiner Fan-Moment tatsächlich. Ich konnte es für mich noch gar nicht so richtig realisieren, dass ich es durchgehalten habe, dass ich Schmerzen auf mich genommen habe, das Leid mitgenommen habe, um nachher alles in Vergessenheit geraten zu lassen, um diesen Künstler, diesen DJ Armin van Buuren sehen zu können. Und das hat mir so viel gegeben, auch für mich selber als DJ. Man nimmt sich daher unheimlich viel dann auch mit, ne? Und das war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und das hat für mich so gezeigt, damals war das Airbeat One noch nie so ein Riesending, wie das heute auch der Fall ist. Hat sich ja auch weiterentwickelt über die vielen Jahre. Und da muss ich sagen, war es tatsächlich noch der Aspekt, man geht wegen den DJs hin. Und klar, die Atmosphäre, die nimmt man dann natürlich mit. Ganz klar.
Das gehört mit dazu. Mega, saugeil. Also kann ich vollkommen nachfühlen. So ging es mir auf einiges guter Konzerten. Erste Reihe, die Blase drückt ohne Ende, aber sagst, nee, gleich ist das Vorprogramm fertig, jetzt kommen Scooter. Und wenn die sagen, die kommen um 21 Uhr, dann sage ich dir, um 21.30 Uhr sind die immer noch nicht da. Die lassen sich dann so, das ist dieser Hype-Moment, wo die Leute sagen, die müssten doch schon längst da sein, wo bleiben die denn? Du baust damit ein Hype auf und wenn die dann kommen, dauert es keine 4 Sekunden und der ganze Laden ist im Ausnahmezustand. Es ist wie, als ob du so einen Schalter auflegst, weil die Leute, du die einfach auf heiß gemacht hast durch das Warten und dann geht's los. Also, feiere ich total. Mir ist vorhin noch was Cooles eingefallen, und zwar dadurch, dass ich ja noch nie so wirklich auf einem Festival war. Ich gucke mir das meistens immer online per Stream an, egal ob das jetzt Parookaville ist oder ob es die Tomorrowland ist. Und ich habe eine goldene Regel, und zwar keine Mainstage angucken, weil das ist eigentlich das ist das Schlechteste von allen, finde ich immer. Ich gehe dann immer rein, du guckst mir die Side-Stages an, da gibt's irgendwo, ich weiß gar nicht, auf welchem Festival, das war so eine Acadia Spider, eine riesengroße Metallspinne.
Ja, das ist in Miami, das Ultra Music Festival.
Ultra, gell? Das Ultra war das, ja.
Ja.
Und da ist es dann tatsächlich so, die Mainstage reizt mich gar nicht, weil das immer nur so kommerzielle Elektropop-Musik geworden ist und wenn man wirklich Musikfan ist, DJs, der geile Scheiß wird eigentlich immer so auf diesen Sidebühnen gespielt. Da geht's tiefer rein, da sind eigentlich die geilen Sachen. Also ich fühle mich tatsächlich eher so in so einem kleinen Bunker, in so einer Seitenstage viel wohler als auf so einer vor einer Mainstage oder mir auch das Programm darauf anzugucken. Weil das ist für mich tatsächlich Mainstream. Das ist so, das könnte auf RTL 2 auf Top of the Pops oder sowas laufen. Gibt es heute überhaupt noch? Nee, gibt es glaube ich gar nicht mehr.
Nee,
gibt's nicht. Okay. Gut, Freunde, lasst uns gerne noch mal ganz kurz zurückkommen zum Thema Künstler versus Dienstleister. Denn ich habe noch einen ganz, ganz coolen Vergleich, weswegen man es auch sehr, sehr gern unterscheiden kann. Und zwar die große Frage, weswegen kommen die Gäste denn überhaupt? Das heißt, kommen die Gäste zum Beispiel wegen dem DJ, weil er vielleicht ein Konzert gibt oder weil er auf so einem Festival zum Beispiel auf einer Bühne spielt oder weil er im Club den Clubabend spielt? Kommen die Leute deswegen dann hin? Dann ist es in der Wahrnehmung eher ein Künstler. Ist es aber vielleicht so, dass die Menschen auf eine Feier kommen, weil ein Geburtstagskind oder ein Brautpaar die Gäste eingeladen hat und der DJ ist halt auch vor Ort, aber die Leute wissen vorher gar nicht, was für ein DJ da ist, sondern der macht halt dann seine Leistung, dann wird es hauptsächlich als Dienstleistung wahrgenommen. Seid ihr da konform mit? Würdet ihr das auch so sehen? Martin, was denkst du? Ach so, okay. Ich bin der eine Mann an den Ball zu. Martin, fang mal an, was denkst du?
Ja, stimme ich 100% zu. Also das ist halt die Frage, die man sich natürlich immer stellt als Gast, wenn ich jetzt als Gast in den Club gehe, dann stelle ich mir schon die Frage, okay, warum würde ich jetzt dorthin gehen? Was möchte ich? Gehe ich hin wegen der Musik? Gehe ich hin, um Menschen kennenzulernen, um Leute kennenzulernen? Gehe ich dorthin mit meinen Freunden zusammen, um mit meinen Freunden eine geile Zeit zu haben? Oder gehe ich zum Beispiel in den Club, um mich einfach nur restlos wegzuklingeln, Ne? Das sind ja alles verschiedenste Gründe. Und zum Beispiel bei mir war das damals so, ich bin immer nur in den Club gegangen, weil ich die Musik fantastisch fand. Weil ich die Performance von DJs fantastisch fand. Das waren keine bekannten DJs, aber ich bin jemand, der aus dem Land aufgewachsen ist und der ganz lange dachte, dass ein DJ immer mit einem kleinen Controller auflegt oder Maximum mit einem Pioneer C-DJ. Und dann laufe ich dort in Leipzig in einen Hip-Hop-Club rein und der DJ legt mit Plattenspielern auf. Scratched, hat einen Battle-Mixer, sampled teilweise Sachen. Und da war sogar bei dem allerersten Abend, den ich dort in so einem Club war, sogar ein MC mit dabei, der sozusagen ganz, ganz soft im Hintergrund, wie so, ich sag jetzt mal, so ganz softe Rap-Einlagen gemacht hat. Das war weniger so, dass das im Mittelpunkt stand, sondern das war so Beiwerk zur Musik. Und das hat mich so begeistert, dass ich halt dann damals gesagt habe, okay, ich habe damals schon irgendwie 2 Jahre lang Haus Elektro aufgelegt, das hat mich begeistert. Und da habe ich dann gesagt, ich werde Hip-Hop-DJ, Hip-Hop-Dancehall, Afrobeats, Latino-Music, weil ich das einfach nur klasse finde, was der DJ hier mit den Plattenteller veranstaltet. Das hat mich total gecatcht und siehe da, seit 8 Jahren bin ich nun als Hip-Hop-DJ unterwegs.
Saugeil. Mega. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Ich fühle das auch total mit dir. Ich bin früher auch, ich komme ja auch vom Land und wir hatten bei uns immer so einen Musikpark, da waren wir mit den Freunden immer feiern. Und ich habe das sehr, sehr häufig erlebt, dass ich abends nach 1, 2 Drinks einfach nur in den sogenannten Techno-Raum gegangen bin und dann tatsächlich 5, 6, 7 Stunden nonstop durchgetanzt habe im Techno. Du wusstest nicht mehr, wie viel Uhr es ist, wie lange du überhaupt schon da bist. Du hast einfach nur die Musik wirken lassen. Du bist hingegangen wegen der Musik. Und natürlich hat der Club-DJ, der dort tätig war, aufgelegt. Das war kein Bekannter, aber wir wussten irgendwann, ey, der macht ein geiles Programm. Wir wussten, wer er ist. Und dann haben wir natürlich abends auf dem Flyer mal geguckt. Und wenn der draufsteht, hey, der DJ ist heute da, der legt heute Abend wieder Techno auf, dann haben wir gesagt, ey, da müssen wir heute hingehen. Heute ist der da. Und eigentlich war der DJ auch nur so eine Art Dorf-DJ, weil er eine Dorfdisco aufgelegt hat. Aber innerhalb dieses Dorfes, da war er für das, was er gemacht hat, im Endeffekt bekannt. Für uns war er ein Künstler. Auch wenn er letztendlich eigentlich vom Clubchef aus eine Art Dienstleistung vollbracht hat.
Mhm. Und dazu muss man sagen, dass eben auch verschiedene Clubs, genauso wie verschiedene Festivals, die verschiedenartige DJs birken, natürlich auch dementsprechend ein Publikum anziehen. Also ein guter Vergleich ist hier immer so die Mainstream-Club-Szene versus die Underground-Szene. Dazu kann man eigentlich mal eine komplett eigene Podcast-Folge machen, weil es eben so diversifiziert ist und so unterschiedlich und so viel facettenreich im jeweiligen Segment. Aber zum Beispiel ist im Underground-Sektor eher so, dass die Leute wegen der Musik und weniger wegen den DJs in den Club gehen. Es gibt Ausnahmen, es gibt auch fantastische Techno-DJs, fantastische Underground-DJs, ne, die gerade auch in den Berliner Clubs sehr, sehr bekannt sind und wo die Leute auch dann wirklich sagen, okay, ich gehe in den Techno-Club, um dort zu dem DJ zu tanzen. Aber ganz oft gehen die Leute eben auch einfach raus, weil sie sagen, ich hab Bock auf eine geile Art. Und dann ist mir egal, was der DJ auslegt, da gehe ich jetzt in den Mainstream-Club und dann ist es auch für mich okay.
Mhm.
Weil, glaube ich, das ein und dasselbe, ne?
Ja. Du, was mir gerade nur so ganz spontan einfällt, früher war es ja immer so, man hat DJs ein bisschen als Künstler wahrgenommen, wenn die bekannt waren und wenn die sozusagen auf eigene Tour gegangen sind. Durch Deutschland, vielleicht sogar Deutschland, Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz, irgendwie sowas, dann haben die eigene Konzerte gespielt. Ich kann mich daran erinnern, weil vor 20 Jahren war ich in Frankfurt auf einem Konzert von Paul van Dyk oder Paul van Dijk. Und der hat Trance aufgelegt. Und das war so legendär, dass wir tatsächlich mit oben beim DJ-Pult stehen konnten, keine 2 Meter oder 3 Meter von ihm entfernt. Das war so ein legendäres Konzert. Und wenn ich da heute dran denke, dann ist es eigentlich selten so, dass DJs heutzutage noch eine Art eigene Touren machen, sondern sie touren eher durch die Festivals durch, weil die Festivals die neuen Veranstaltungsorte sind. Also man bucht keine eigenen Locations und macht da was, sondern man tourt halt durch die Festivals durch und holt, weiß halt, die Leute sind halt da. Glaubt ihr, dass sich das Prinzip alles so verändert hat? Oder gibt es heute noch DJs, die tatsächlich im eigenen Namen so eine richtige Tour machen? Wahrscheinlich noch nicht im deutschsprachigen Bereich, oder?
Also man muss auch sagen, tatsächlich, ja.
Genau, Philipp, fang ruhig an. Jetzt.
Okay. Tatsächlich, ja, ich kenne einige DJs, die sind jetzt keine Größe wie ein Robin Schulz, ja. Die haben auch ganz andere Ressourcen, um sich irgendwie zu verbuchen. Aber ja, ich kenne einige DJs, die auch sehr erfolgreich unterwegs sind, die kombinieren das mit einer eigenen Eventreihe, ja, mit einem eigenen Eventkonzept und gehen dann damit mit ihrem Künstlernamen, mit ihrer Brand nach außen, mit dem Eventkonzept und klingeln dann bei diversen Veranstaltern, Promotern, Clubbookern und fragen dann halt an, ey, wie sieht's denn aus, können wir das Konzept hier realisieren? Dann gibt's das klassische, den klassischen Deal, dass der Club eine Summe X bezahlt für dieses Konzept, damit der Club die Veranstaltung einfach hat oder machen kann. Und um alles andere kümmert sich dann der DJ oder das Team von dem DJ, je nachdem. Das gibt's tatsächlich auch hier in Deutschland zu Genüge, aber eher wird es von den kleineren DJs veranstaltet oder in der Praxis umgesetzt als jetzt bei den ganz Großen. Aber bei den ganz Großen, da ist es oftmals so, die haben natürlich mit Booking-Agenturen ganz viel zu tun, mit ihren Managern ganz viel zu tun und die klingen an ganz anderen Adressen. Da geht es oftmals wirklich um die Festivals oder um ganz, ganz große Clubs, so Top-10-Clubs der Welt, weil die haben natürlich auch ganz andere Ressourcen als jetzt die kleineren DJs. Ja.
Ich sehe halt auch immer bei jedem Durchschnitts-DJ, also da zähle ich uns jetzt auch ganz stark dazu, egal ob du so ein Mobile-DJ bist, ob du vielleicht auch eher in Clubs auflegst. Es gibt viele DJs, die posten in Social Media so eine Art Tourenplan, also wo sie jetzt im Februar, im März und so weiter unterwegs sind. Und das wirkt dann fast schon wieder wie so ein Künstler, der halt überall unterwegs ist. Aber eigentlich wird er mal hier im Club gebucht, weil er da so regelmäßig auflegt. Dann ist er hier mal für den Geburtstag gebucht und so weiter. Aber es gibt so Tourenplan. Ich habe das selber mal gemacht vor ein paar Jahren, wo ich dann hauptsächlich auf Hochzeiten, Geburtstagen unterwegs war. Gab es dann bei mir auch immer so ein Titelbild in Facebook drin, da stand da drin, Mike Hoffmann, die Tour-Dates für März zum Beispiel. Und da steht da drin, an dem Freitag auf dem Geburtstag in der Stadt, am Samstag auf der Hochzeit in der Stadt und so weiter. Und dann sah das aus wie so ein richtiger Tourenplan, wo der Mike unterwegs ist. Aber eigentlich habe ich Privatpersonen als Dienstleister gebucht. Aber hilft das, sowas zu machen, um vielleicht auch im Standing nach draußen zu zeigen, was man eigentlich macht? Was denkt ihr?
Ja, das wird auch hier wieder von vielen DJs praktiziert, die im Club- und Festivalbereich unterwegs sind oder sich eher als Artist identifizieren. Die machen häufig solche Flyer, die dann zum Beispiel bei Instagram in den Stories mit reinposten. Der Effekt ist allerdings nur meiner Ansicht nach, wenn du eine Community hast, die das auch interessiert.
Ja.
Ja. Mhm. Weil sonst hat es wieder was von, ey, guck mal hier, wo ich überall auflege, ich bin ein cooler Typ. Hat jetzt kein Mehrwert an der Stelle, ja, wenn man das so anbringt, aber wenn man sich eine Community aufgebaut hat über Social Media und man bringt dann diesen Flyer an und sagt, hey, guck mal Leute, wo ich jetzt demnächst unterwegs bin, vielleicht ist ja der eine oder andere mit dabei, gerade wenn man jetzt eine Community schon in ganz Deutschland irgendwie etabliert hat, wo viele aus unterschiedlichen Städten kommen und man natürlich versucht, seiner Community irgendwo entgegenzukommen, dass man in verschiedene Städten reinkommt und da ein Stück weit rotieren kann, damit jeder auch die Möglichkeit hat, seinen Lieblings-DJ da auch sehen zu können live. Genau, dann ist das natürlich eine coole Sache.
Ich bin da voll bei dir. Also meistens macht man es aus Ego-Gründen, weil man zeigen will, aber seien wir ehrlich, die Follower eines Hochzeits-DJs, Mobile-DJs, vielleicht auch kleine Club-DJs, die interessiert es eigentlich am wenigsten, außer du hast richtige Fans und du wirst gerne wissen, wo der spielt, aber dann findest du sowas meistens auch nochmal auf der Webseite, wenn er zum Beispiel einen Art Tourplan bekannt gibt. Also meistens geht es mehr darum, es selber zu zeigen, aber wenn die Follower sowas sehen, die scrollen durch Social Media durch, 10 Minuten später wissen sie schon gar nicht mehr, was auf so einem Tourplan draufsteht oder dass sie überhaupt von dem DJ einen gesehen haben. Ich behaupte sogar mal, und das ist etwas, was ich selber festgestellt habe, und das ist wirklich 100% jetzt mal auf die Mobile-DJ-Branche zuzuschreiben, wenn du sowas machst, also so eine Art Tourplan postest, auch wenn du es gut meinst, machst du dir damit Umsatz kaputt. Und zwar aus folgendem Grund. Wenn du einen Tourplan postest in Social Media, sagen wir mal, du bist jetzt in 2 Monaten da und da unterwegs und du hättest jetzt einen Kunde, der gerade dich schon in Social Media verfolgt, um dich eventuell anzufragen. Und der möchte zum Beispiel, ich nenne jetzt mal den 7. Juni als Beispiel, möchte da feiern und sieht dann so Tourplan und da steht dann drin, 7. Juni ist schon belegt bei dem DJ. Was wird der Kunde dann machen? Der wird dich gar nicht erst anfragen. Das heißt, du würdest diese Anfrage gar nicht erst bekommen. Jetzt sagst du dir als Mobile DJ vielleicht auch, ja, brauche ich auch nicht. Hab ja schon ein Datum mit drin, also eigentlich ist es nicht nötig. Aber wir in der Mobil-DJ-Branche, wir arbeiten ja auch sehr stark mit Auftragsvermittlungen. Das heißt, Kunden, die uns wollen, weil sie uns toll finden und wir sind vielleicht schon verbucht und wir können dem Kunden leider nicht als Kunden annehmen, dann vermitteln wir gerne weiter, um dem Kunden natürlich trotzdem einen guten DJ zu empfehlen, den wir mit gutem Gewissen empfehlen können, damit er trotzdem eine geile Feier hat. Und natürlich nehmen wir oder arbeiten wir auch mit Vermittlungsprovisionen, weil wir ja jetzt für den anderen DJ einen Kunden akquirieren, sodass er es selber nicht machen muss. Und das würde komplett verloren gehen, wenn du deinen Tourplan postest und der Kunde dich gar nicht erst anfragt, weil es dann nicht zu der Anfrage, zu der Absage zum Kunden, zu der Vermittlung kommen würde. Und als ich das gemerkt habe, habe ich irgendwann aufgehört, diese Tourplan zu posten. Ich habe das auch mal eine Zeit lang gemacht. Und siehe da, die Anfragequote ging nach oben. Ja, natürlich kamen auch Anfragen rein für Daten, wo ich schon verbucht war. Aber dann haben sich meine Kollegen gefreut, weil ich die empfohlen habe. Ich habe mich gefreut, weil es eine kleine Vermittlung gab. Und der Kunde hat sich gefreut, weil er einen geilen DJ empfohlen bekommen hat, ohne jetzt noch selber weiterhin auf die Suche gehen zu müssen. Und das alles nur, weil wir diese Ego-Schiene abgestellt haben und diese Tourpläne, die DJs immer erstellen, irgendwann aufgehört haben zu posten.
Ja, spannend. Genau. Spannend. Was das für Ausnahmemaße nehmen kann, ne?
Yes. Ich würde tatsächlich, bevor wir gleich vielleicht sogar zum Ende kommen, habe ich mir noch ein Ding aufgeschrieben. Und zwar, wenn wir heute über das Thema Dienstleister versus Künstler sprechen, würde ich mal ganz stark in den Künstlerbereich mit reingehen und da mal gerne in so Dinge reingehen. Und da könnt ihr mir vielleicht ein paar Erfahrungen mitteilen. Und zwar, wenn du mal in so Art Koryphäen mit reingehst. Also gehen wir mal kurz weg von den DJs und gehen vielleicht mal in so bekannte Sänger rein. Ich habe da so Dinge im Kopf, Whitney Houston zum Beispiel, Mariah Carey, die es mal gab und so weiter. Wenn man die für etwas gebucht hat oder buchen wollte, dann musste es bei denen immer so sein, wenn die in die Künstlergarderobe lagen, da muss dann ein spezielles Mineralwasser, das muss dann Fidschi-Wasser sein, müssen 6 Flaschen dastehen, dann müssen 5 Handtücher von einer bestimmten Marke dagelegen sein, dann muss vielleicht noch hier das und das, vielleicht noch der Wunschdonut mit da sein und es darf auch nichts anderes sein. Also es darf kein anderes Wasser außer dieses Fidschi-Wasser sein. Das sind dann so Vertragsbedingungen, die diese Künstler festlegen, damit sie überhaupt gebucht werden. Und jetzt ist die große Frage, gibt es das auch bei uns DJs? Also ich behaupte mal, ein Steve Aoki, wenn man den bucht, der sagt dann, ey, bei dem Konditor eures Vertrauens muss eine Torte gemacht werden, die darf nicht hart sein, weil die soll nicht gegessen werden, die wird geworfen in die Menge rein, die brauche ich, das ist die Grundvoraussetzung, sonst kann Steve Aoki halt nicht Steve Aoki sein, wenn da keine Torte fliegt in der Hinsicht. Und vielleicht gibt's da auch andere. Also ich habe da schon mal so ein bisschen was gehört, auch hier von Scooter, von dem Frontmann von HB Baxter. Wenn der irgendwo da sein, dann muss in einem Backstage, muss ein Mischpult, eine Musikanlage da sein, damit die sich vorbereiten können. Es muss hier der Wodka Belvedere muss eine Flasche zum Beispiel mit da sein. Wenn das nicht da ist oder ein Vertrag nicht festgehalten wird, dann wird die Location gar nicht erst überhaupt in Betracht gezogen, um da überhaupt zu spielen. Gibt's das auch im Club oder vielleicht sogar im Festivalbereich? Habt ihr da schon mal was mitgekriegt? Ich wollte sagen, jetzt sagt Martin was, aber ich war bei Martin nur im Hintergrund. Hör ich.
Dann starte ich mal rein, genau. Ich denke, das ist ganz, ganz stark davon abhängig, was man für ein Standing als Künstler hat. Also wie mir bekannt man ist und was man sich in Anführungsstrichen erlauben kann. Mhm. Denn gerade in den kleineren Clubs, ich glaube, das wäre sehr daneben, wenn man dort als Club-DJ ankommt und sagt, ich möchte gerne das und das und das haben. Ansonsten lege ich hier nicht aus, weil dann sagt sich der Veranstalter, okay, sorry, aber ich habe mir noch 3 andere DJs in der Pipeline. Du hast zwar einen guten Job gemacht, aber ne, das ist ja jetzt nichts. So, willst du deine Garage nehmen und das ist cool und ich vertraue dir auch, aber jetzt kommst du mit riesen Ansprüchen um die Ecke. Und ne, am Ende ist natürlich die Frage auch, ist das nötig, ne, bezogen jetzt auf kleinere Künstler, ist nötig, dass man mit riesigen großen Ansprüchen in den Clubabend reingeht und sagt, ich möchte das, das und das. Mhm. Und Bescheidenheit, also ich persönlich bin ein sehr bescheidener Mensch, für mich ist es also, ich kann mich jetzt nur schwierig damit anfreunden, aber ich bin natürlich kein Scooter. Ich bin kein HB Baxter, für den, der natürlich ein ganz, ganz anderes Künstlerstanding hat und für den sozusagen, der sich ja auch über die Jahre hinweg irgendwie eine Routine aufgebaut hat, wie er persönlich am besten eine Show abliefern kann. Und wenn dazu eben beiträgt, dass dort eine Flasche Wodka für sich und sein Team im Backstage bereitsteht und die Jungs vorher schon Spaß haben, dort richtig auf die Kacke zu hauen, weil sie dann auf die Bühne rausgehen und richtig mörderlich abbeißen, hey, dann ist das natürlich total in Ordnung. Und genau, inwieweit, ne, das ist immer eine Betrachtungssache, ob es ein Pitchy-Wasser ist oder ob das das Mineralwasser aus dem Kaufland ist. Ja, es schmeckt vielleicht anders, aber ich denke, dass gerade von solchen kleinen Faktoren nicht die Performance des Künstlers abhängt, sondern dass das eher so ein, okay, ich habe hier ein hohes Standing und ich kann mir das erlauben, so ein Ding ist.
Mhm. Okay. Philipp, wie ist es bei dir?
Das ist ja vom Erarbeitet.
Also ich habe gerade mal gegoogelt, es gibt ein ganz bestimmtes Wort dafür, aber
ja. Achso, ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe mir eben auch was aufgeschrieben, was wir nämlich bei uns im Mobile machen, weil, aber dann sage ich gleich was mit dazu. Das sind bei uns die sogenannten Rider-Voraussetzungen.
Rider, danke.
Ja. Also siehst du auch das, was du besucht
hast? Ja, okay. es gibt einen Artist-Rider. Genau. Das ist oftmals eine PDF, die wird hingeschickt und da steht drin, was sind die Bedingungen dafür, dass der Künstler hier spielen kann. Und da sind nicht nur solche Sachen geklärt wie, da muss jetzt eine Belvedere-Wodka-Flasche stehen und da müssen jetzt 20 Sandwiches für die Crew da sein und sowas, sondern da ist auch geklärt, welche Technik dort vor Ort stehen muss. Beispiel, ich auch wieder aus der Live-Erfahrung, ich habe ja 2017 in Venedig aufgelegt, neben Simfeld. Der ein oder andere wird die Story von dem vorherigen Podcast schon kennengelernt haben. Und ich habe auch diesen Artist-Roster lesen dürfen vom Veranstalter, also den der Veranstalter bekommen hat. Und da war zum Beispiel geklärt, welches spezifische Equipment dort stehen muss, dass es eben nicht der CDJ-2000 sein muss, sondern es muss der CDJ-2000 Nexus 2 sein, zum Beispiel. Ganz bestimmter Mixer, der da stehen muss. Wird auch haargenau kleinlich vorgeschrieben, welches Mikrofon zur Verfügung gestellt werden muss. Ja, sogar welche Tischhöhe für den Künstler da sein muss. Man muss dazu sagen, Simfeld ist echt ziemlich groß. Ich glaube, 1,90 geht fast an die 2 Meter. Er ist echt groß. Und demzufolge muss das natürlich auch geklärt sein. Und bei ihm tatsächlich war es gar nicht so dramatisch. Es gibt da Leute, die schlachten das bis zum geht nicht mehr aus, wo das was absoluter purer ego-getriebener Wahnsinn ist. Bei Simfeld, da war es eine Wodkaflasche, da waren es ein paar Red Bull-Flaschen und ein paar kleine Süßigkeiten und das war es allerdings schon. Und das in so einer Menge, dass die Crew einfach generell was davon hatte. Also sein Manager, seine Freundin und sein Fotograf, der noch mit dabei war und 2 Live-Acts, die auch noch mit dabei waren. Und dann hat das vollkommen ausgereicht. Und es gibt, weiß ich auch, Leute, die treiben das wirklich auf die Spitze. Da muss es vom Allerfeinsten alles sein, gefühlt. Und man fragt sich, warum, wieso, weshalb. Ja, also das ist, aber so sehen die Leute, so ist die Branche. Dann liegt es natürlich immer am Veranstalter oder am Club selber, ob man sagt, alles klar, das mache ich jetzt oder nee, das mache ich jetzt nicht. Und man zieht dann eben einen anderen DJ in Betracht. Ganz unterschiedlich, ja, aus Wahnsinn, genau.
Also ich glaube, gerade, das habe ich gerade so spontan im Kopf, gerade wenn du so bekannter Name bist, wie zum Beispiel Dimitri Vegas oder Like Mike, ich meine, die haben auch gewisse Grundansprüche, wenn die sagen, wenn die dort spielen, sollen bei denen hinten in der Kabine drin, in ihrem Backstage-Bereich, da muss auch irgendwelche gewisse Dinge mit drin liegen, was für die einfach grundlegend ist, auch damit die sich wohlfühlen. Und solche Stories kennt man auch, wenn man sich mal so Biografien, wie gesagt, von Whitney Houston, Mariah Carey und keine Ahnung, wem noch alles anguckt, die legen auch immer Wert auf eine Grundvoraussetzung alleine, weil sie sich halt damit auch wohler fühlen. Und sobald sie sich wohlfühlen, können sie auch eine bessere Performance bringen. Und als ich mir viele dieser Biografien angeguckt habe, hat es bei mir auch irgendwann Klick gemacht. Und ich habe tatsächlich vor mehreren Jahren bei uns im Unternehmen auch sogenannte Rider-Voraussetzungen in ein PDF geschrieben. Und jeder Kunde, der mich bucht, der kriegt die bei mir mit den Buchungsunterlagen mit zugeschickt und muss sie an die Location weitergeben. Vor allem auch, weil ich schon ein, zwei Mal, und das ist wirklich Jahre her, seit wir die Rider-Voraussetzungen haben, ist das so gut wie gar nicht mehr passiert. Aber ich hatte mal Locations, ich komme dahin und dann hieß es, hey, um Licht- und Lautsprechertechnik und so weiter kümmern wir uns. Du brauchst nur deine Abspieltechnik mitbringen. Und wir mobilen DJs, wir bringen ja in der Regel immer selbst unsere Lautsprecher und unsere Lichttechnik mit. Wir haben das ja extra zusammengestellt. Wir haben Lichtshows programmiert für den Kunden. Aber es ist manchmal auch so, dass Kunden uns buchen und sagen, nee, ist alles vor Ort oder wir kümmern uns selber drum. Und genau dafür braucht es wirklich Rider-Voraussetzungen. Weil ich bin damals hingekommen und da hat ein Kunde mir Papas Heimkino-Lautsprecher dahingestellt. So irgendwelche Cat No-Name 30-Euro-Lautsprecher mit so einem Heimkino-Verstärker mit dabei und da sollte ich mich dran anschließen. Das hat schräg geklungen. Die waren fast am Durchlaufen, also komplett überlastet und so weiter. Und dadurch kam an der Feier auch keine Stimmung auf. Und ich habe mir irgendwann gesagt, Alter, ich habe jahrelang geübt, um die beste Performance zu bringen. Und ich kann sie nicht liefern, weil mich das technische Equipment, was mir gestellt wurde, mich zurückhält. Ich kann mein Potenzial, das, was ich habe, eigentlich gar nicht entfalten. Und im Nachgang ist es dann so, dass der Kunde vielleicht dann noch sagt, nee, Party war nicht so toll, hat ja kaum einer getanzt. Und ich stehe da und denke mir, ja, wie denn auch? Bei der schlechten Grundvoraussetzung. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, wenn Mike Hoffmann wirklich irgendwann mal eine Marke werden soll, bekannter werden soll und ein richtig guter Profi-Hochzeits-DJ werden soll, dann braucht er ein paar gewisse Grundansprüche an Location, an die Technik, an den Kunden und so weiter, damit ich überhaupt mein Potenzial, was ich habe, überhaupt entfalten kann. Und ich behaupte mal, dass das, und da sage ich gleich noch ein bisschen was dazu, dass das in der mobilen DJ-Branche genau der Punkt ist, warum viele DJs gar nicht so wirklich nach vorne kommen. Sie könnten es, aber sie können ihr Potenzial nicht entfalten, weil gewisse Faktoren sie einfach zurückhalten. Seien das Dinge, dass die Technik, die sie bereitgestellt kriegen, einfach so schlecht ist, dass sie dadurch gar keine Stimmung aufbauen können. Sei es, dass sie von Kunden gebucht werden, die zwar einen DJ gebucht haben, aber selber gar nicht so feiern wollen oder Party machen wollen. Und dann sitzt man da und hat den ganzen Abend eine sogenannte Sitzgesellschaft. Und am Ende sucht man die Schuld bei sich selber und denkt, ah, ich bin nicht so gut, tanzt heute ja keiner, Kunde wird auch enttäuscht sein und so weiter. Dabei liegt es daran, dass der Kunde die Voraussetzung für eine gute Party gar nicht mitgebracht hat. Und deswegen haben wir bei uns im Unternehmen, und das geben wir an unsere Kunden in unseren Schulungen und Kursen weiter, Rider-Voraussetzungen erstellt. Da sind so Dinge drin, wenn wir nicht unsere eigene Technik mitbringen, sondern die Technik vor Ort steht, dann muss die eine gewisse Grundvoraussetzung erfüllen, wie unter anderem 2 Top-Speaker, mindestens 12 Zoll pro 80 Gäste. Das heißt, wenn man 160 Gäste oder 130, 150 hat, dann braucht man sogar noch mehr Lautsprecher. Ein großer Subwoofer muss mit dazu, mindestens mal 15 Zoll, eher als Wunsch 18 Zoll, damit der auch die Leistung bringen kann. Und da steht auch ein Markenname mit dabei, unter der die Grundqualität nicht runterfallen sollte. Also das darf keine 0815 China-Lautsprecher, die von Wish bestellt worden sind, sein, sondern da muss es eine gewisse Grundqualität haben, damit einfach auch die Power mit rüberkommt, dass du deine Performance abliefern kannst. Genauso auch darf die Location keine Lautstärkebegrenzungen haben, weil wenn man sagt, ab 11 Uhr musst du auf Zimmerlautstärke rummachen, genau in dem Moment, wo du die Party anfangen willst, was denkst du, was die Menschen sagen, wie gut der DJ am Ende war, wenn du dein Potenzial gar nicht entfalten kannst? Das ist eine Voraussetzung. Es muss vernünftige Lichttechnik da sein, die du vielleicht sogar per Lichtshow, per ein paar Drücker selber steuern kannst, wenn dir die Location es bietet. Und wenn das alles nicht geboten werden kann, dann nimmt man entweder den Auftrag nicht an oder man bringt halt seine eigene Technik mit, weil dann kann man auch bestätigen, dass das natürlich auch deine Performance auch nach draußen gebracht wird. Und wie gesagt, auch bei der Kundenwahl, auch wenn sich das Rider-Voraussetzung nennt, ist es trotzdem wichtig, auch auf seine Kundenwahl zu achten und nur Wunschkunden zu nehmen. Weil sonst stehst du wirklich auf Feiern da und hast eine ganze Gesellschaft, die einfach nicht von den Stühlen hochzukriegen ist, weil es eine Nicht-Tänzer-Gesellschaft ist. Und am Ende suchst du die Schuld bei dir selber, dabei liegt es gar nicht an dir. Und deswegen müssen auch da Grundvoraussetzungen erfüllt sein, damit du überhaupt als DJ arbeiten kannst. Das haben wir tatsächlich im Unternehmen so festgelegt.
Ich finde gerade den letzten Punkt, den du angesprochen hast, auch wenn es jetzt weniger in die Rider-Geschichte mit reingeht, aber die Kommunikation mit dem Kunden unglaublich essentiell wichtig. Im Vorhinein, ich glaube im Mobile, also im Club-Sektor auf jeden Fall, aber im Mobile-Sektor nochmal ein Ticken wichtiger ist, einfach um Erwartungshaltungen abzugleiten und zu gucken, okay, was erwartet der Kunde, was kann ich ihm bieten, kann ich das ihm überhaupt bieten, was er erwartet, werden dann vielleicht seine Erwartungen enttäuscht, wenn das nicht abgeklärt wurde, wenn das nicht gemacht wurde, fühle ich mich selber schlecht, weil die Leute einfach nicht tanzen, weil ich 5, 6, 7 Musikgenre durchgepostet habe, noch nicht das gefunden habe, was die Leute catcht und dann der Veranstalter zu mir kommt und sagt, ey, probier's mal mit Oldschool Hip-Hop, dann gehen wir alle ab, geht's Oldschool Hip-Hop, ne, und hab's vorher gewusst, dann wäre das viel schneller in Hart gekommen. Also ich glaube, dass das eben auch sehr, sehr essentiell ist, um einfach diese Grundbasis, wie du gesagt hast, Mike, um die zu schaffen und darauf dann aufzubauen und Potenzial zu entfalten und deinen Abend hinzulegen als DJ.
Weil das sind gerade im Mobil-DJ-Bereich auch so Dinge, in Rider-Voraussetzung, auch weil es der Philipp vorhin gesagt hat, Thema Tischhöhe zum Beispiel, weil es ja im Feld halt sehr groß ist. Da steht bei uns auch drin, dass man uns einfach kein Bierzeltgarnitur, kein Biertisch hinmacht, weil der zu niedrig ist. Und wenn du da immer nur drauf spielst, dann hast du irgendwann so einen Buckel. Und das tut auch im Rücken weh. Das muss auch als Voraussetzung sein. Oder vor allem auch der gewisse Platz, um deine ganze Technik, wenn du die selber mitbringst, aufzubauen. Und vor allem auch, dass man dich nicht irgendwo woanders hinstellt. Also sagen wir mal, die Tanzfläche ist am einen Ende vom Raum und die Location will, dass du dich am anderen Ende zum Beispiel mit aufbaust. Das kann nicht sein. Das muss in Voraussetzung einfach mit abgeklärt sein. Aber, und ich würde da gerne noch mal kurz auf das Thema Künstler versus Dienstleister mit reingehen, weil einer der wichtigsten Faktoren und vor allem auch in der Mobil-DJ-Branche ist es zum Beispiel auch, wenn du 100% Dienstleister bist, dann sagt der Kunde, wo es lang gehst und du folgst. Wenn du aber einen gewissen Anteil als Künstler mit drin hast, dann wird dir auch eine gewisse Freiheit eingeräumt. Und dieses, also du hast einen höheren Wert. Dieser Wert kann übrigens auch durch einen höheren Buchungspreis gemacht werden. Ich erzähle da gerne mal, das mache ich auch in unseren Coachings, erzähle ich unseren DJs immer gerne die Geschichte. Stell dir mal vor, ein Brautpaar bucht David Guetta für ihre Hochzeit. Ja, genau der David Guetta. Und der kostet, keine Ahnung, was der kostet, ich nenne jetzt mal eine Zahl, 20.000 Euro, ist wahrscheinlich für David Guetta ein Schnäppchen, für ein 2-Stunden-Set. Und der bucht den auf die Hochzeit. Der kommt an, will loslegen mit seinem Set und dann kommt der Trauzeuge an und sagt, nee, ich habe noch ein Spiel vorbereitet jetzt für den Abend, für die Hochzeit, das wollen wir jetzt noch machen. Bei jedem normalen DJ würde das Musikprogramm unterbrochen werden und der Trauzeuge würde das Spiel machen, weil der Trauzeuge einfach ein höheres Standing hat als der DJ, weil der DJ nur ein Dienstleister ist. Wenn du aber ein David Guetta bist, dann sagt der David Guetta, ah ja, dann mach dein Spiel. Ich ab jetzt zählt meine Zeit, ich krieg 20.000 Euro, ob ich spiele oder nicht, die Zeit läuft. Und in dem Moment, überleg mal, was das Brautpaar sagen würde. Meinst du, die würden jetzt sagen, ah ja, David Guetta, dann warte mal, wir machen jetzt erstmal das Spiel. Die würden wahrscheinlich eher zum Trauzeugen gehen und sagen, sag mal, bist du deppert, jetzt ein Spiel zu machen? Ey, der kostet 20.000 Euro und der ist nur 2 Stunden da. Lass den spielen. Ich bezahle den dafür. Und wenn du das adaptierst auf dich selber und du bist nicht nur 100% Dienstleister, sondern hast auch einen gewissen Künstlerstatus oder einen gewissen Wert, weil er vielleicht auch durch einen höheren Preis ist. Also sagen wir mal, du kostest als DJ jetzt keine 500 Euro, sondern du kostest vielleicht 2.000 oder 3.000 Euro und der Kunde hat dich für 5 oder 7 Stunden gebucht und abends willst du die Party starten und der Trauzeuge kommt an und sagt, ich will jetzt noch ein Spiel machen. Überleg mal, welche Entscheidung jetzt der Endkunde, also das Brautpaar, trifft. Lässt die jetzt den Trauzeugen ein Spiel machen? Könnte vielleicht möglich sein. Es kann aber eher so sein, dass man sagt, ey, der DJ kostet 3.000 Euro, der ist nur noch 3 oder 4 Stunden da, lass den spielen, der kostet richtig Geld. Und dann stellt man den Trauzeugen eher hinten an. Das hat auch wirklich etwas damit zu tun, wenn du wertvoller, vielleicht sogar mit deinem Künstlerstatus wahrgenommen wirst, dass du auf Feiern auch eine höhere Priorität bekommst.
Würde ja, jemand dazu? An der Stelle können wir eigentlich sogar in Richtung der Gagefolge verweisen, die wir gemeinsam aufgenommen haben, wo wir eben auch nochmal detailliert durchgesprochen haben, was denn höhere Gagen rechtfertigt, warum für manche höhere Gagen etwas sind, warum für manche nicht, ne? Wo steht man gerade und was kann man eigentlich so erreichen, was ist so möglich.
Perfekt, wir verlinken die einfach mit runter unter diese Episode, das heißt, wenn wir hier gleich am Ende sind, dann kann man direkt mit der Gagenfolge weitermachen und da noch ein bisschen tiefer mit einsteigen. Yes, habt ihr noch ein paar Abschlussworte zum Thema Künstler versus Dienstleister? Irgendwas, was euch vielleicht noch im Kopf gekommen ist? Irgendwas, was ihr vielleicht noch mitteilen würdet? Martin, ich würde mit dir anfangen.
Ja, gerne. Ich habe tatsächlich noch ein wichtiges Stichwort, vielleicht sogar das Wichtigste, wenn man diese beiden, ne, Dienstleistungssektor und Künstlersektor miteinander vergleicht. Wir hatten das Thema schon mal aufgerollt in der Folge Club versus Mobile DJ. Und zwar, das Stichwort heißt Musikwünsche. Philipp, was ist das allererste, was dir durch den Kopf geht beim Thema Musikwünsche, wenn du das hörst?
Oh Gott, spiele ich nicht. weil das hat die Erfahrung gezeigt, die Musikwünsche oftmals fehl am Platz sind und das ist völlig wertfrei gemeint. Aber als DJ macht man sich ja viele Gedanken und man überblickt ja den kompletten Man überblickt das komplette Publikum und hat dafür Sorge zu tragen, dass alle eine schöne Zeit haben und nicht nur gerade die ein, zwei Personen, die sich gerade hier einen Song wünschen. Denn oftmals sind das Songs, wo ich weiß, wenn ich das jetzt spiele, entweder habe ich es nicht, oder es sind Songs, wo ich weiß, wenn ich das jetzt spiele, dann zerfliegt mir hier die Bude und dann verliere ich den Vibe der Leute. Und wenn man die Zeit hat, denen das mal kurz so zu erläutern, die meisten verstehen das dann auch und die sind dankbar drüber, weil die haben ja das Bewusstsein dafür nicht und das ist ja auch gar nicht schlimm, das müssen die auch nicht haben, aber das ist unsere Aufgabe eben dafür zu sorgen, dass wir den Vibe aufrechterhalten können und die Stimmung so gut es geht durch den ganzen Abend oder durch die ganze Veranstaltung ziehen können und das lässt sich selten mit diversen, also zumindest im Clubbereich, selten mit individuellen Musikwünschen realisieren. Es sei denn, es sind wirklich Musikwünsche, die genau in das Schema auch reinpassen und genau in den Stil reinpassen, der da auch gewünscht wird, dann kann man das wunderbar mit einbringen, weil dann haben ja alle was davon, aber das ist leider selten der Fall.
Ja, da muss ich mich an das Thema erinnern. Wir haben das ja unter anderem als Marketing für Instagram und TikTok benutzt und sind da sehr auf Leute gestoßen, die eben gesagt haben, sag mal, was erzählt mir ihr für einen Scheiß? Natürlich muss ein DJ Musikwünsche spielen, ne? Und wir haben natürlich in dieser Hinsicht, ohne es wirklich zu wollen, den ganzen Mobile-Sektor angesprochen. Und wo wir eigentlich aus dem Club geredet haben. Genau, Mai, da kannst du ja definitiv besser was dazu sagen.
Es ist, also ich sag mal, wenn du eine Aussage triffst, ein DJ spielt keine Musikwünsche und das sieht ein Mobile-DJ, dann gehen die auf die Barrikaden. Das ist wie wenn du in so ein Wespennest oder so einen Ameisenhaufen reinstichst. Da kommen sie alle raus und wollen dir genau alle das Gegenteil sagen, weil sie wissen oder glauben, dass du falsch liegst. Und mal ganz ehrlich, aus ihrer Sichtweise haben die recht. Also aus ihrer Sichtweise liegst du falsch. Aber was man halt nicht verstanden hat, und das war vielleicht damals auch das Problem, ist, dass ihr gar nicht über Mobile-DJs gesprochen habt, sondern eher über den Club-DJ-Bereich, über den Künstlerstatus, teilweise sogar im Festival-Bereich. Und seien wir mal ehrlich, wenn du auf einem Festival spielst, oben auf der Bühne, da kann nicht ein so ein Gast hochkommen, dir ein Handy unter die Nase halten oder gerade wenn du voll im elektronischen oder im Hip-Hop-Musik drin bist, da hinkommen und sagen, könntest du mal Helene Fischer spielen? Das passiert einfach nicht. Und aus dieser Perspektive habt ihr diese Aussage getroffen, aber das wussten halt die Mobile-DJs nicht.
Ja, dann haben wir das an der Stelle nochmal ein für alle Mal geklärt und da Klarheit geschaffen, dass es einfach der Unterschied zwischen dem Clubsektor und dem Mobile-DJ-Sektor ist, beziehungsweise ne, ein Artist, David Guetta, der gebucht wird, und als Beispiel gebracht, Mike, da geht man irgendwie auch nicht hin und sagt, David Guetta, kannst du mal bitte für Oma Rosi Helene Fischer spielen oder Roland Kaiser? Sondern der zieht sein Ding durch, denn genau dafür ist er ja gebucht, weil er eben ein Artist, ein Künstler ist. Und wo der Kunde eher im Mittelpunkt steht und die Crowd, die Mobile-Sektor, da ist natürlich was ganz anderes, weil davon ist natürlich abhängig, ob man den Erwartungen der unterschiedlichen Gäste irgendwie ne, da gerecht wird. Natürlich immer unter Wahrung der eigenen DJ-Professionalität und um einzuschätzen, okay, spiele ich den Musikwunsch jetzt oder warte ich mal noch zwei, drei, vier Songs ab, bis ich einen Genrewechsel mache oder einen Tempowechsel, ne, und das dann sozusagen dort sauber mit einzugeben. Das ist dann wieder die Verantwortung, die man da als Mobile-DJ auf privaten Feiern hat.
Ich habe gerade totales Kopfkino. Ich stelle mir das richtig vor, wie David Guetta da steht, sich irgendwie umdreht zu seinem Booker oder vielleicht das Handy rausholt und seinen Kumpel, den Robin Schulz, anruft und sagt, Robin, who is this guy here? Who is this guy? Roland Kaiser. Do you know this guy? Und so weiter. Und dann lässt es nicht los. Und zu Hause macht er dann zu Hause Computer an, Spotify an, gibt mal ein Roland Kaiser und macht das an. Die Augen werden größer und das Einzige, was du warte, hörst, oh, what the fuck, ey. Oder, obwohl, nee, der ist ja Franzose, der sagt ja, oh, Merde.
Ja. wenn Robin Schulz sich sogar schon sagt, you don't know Roland Kaiser? He's fucking famous in Germany. You should definitely know him.
You make a remix. From Warum hast du nicht Nein gesagt? Okay, Freunde. Lass uns mit dem Spaß gerne die Folge langsam beenden. Wir unterhalten uns ja hier, wie gesagt, über das Thema heute Künstler versus Dienstleister. Und wie gesagt, der Martin und der Philipp, das sind die Jungs, das sind die Experten, wenn es um das Thema DJing im Club oder auch DJing im Festival gibt. Und ihr unterstützt ja sogar DJs, die den Traum haben, mal im Club durchzustarten, vielleicht sogar mal auf Festivals zu spielen, an Aufträge zu kommen, ihre Qualitäten zu verbessern. Und wenn das jetzt vielleicht den Wunsch einer der Hörer hat, wie kann man sich denn da am besten an euch wenden?
Ja, das Einfachste ist einfach bei uns auf die Webseite zu gehen, und zwar auf deiner-dj-karriere.de/Bewerbung und sich einfach mal ganz unverbindlich und kostenlos für eine Strategie-Session zu bewerben, in der wir einfach mal gemeinsam konkret in das Thema eintauchen und erstmal überhaupt gucken, wo stehst du gerade als DJ, was hast du für Ziele und wie können wir bei Club Life dich dabei unterstützen und dir bestmöglich helfen. Finden wir da zusammen oder finden wir zusammen. Und das finden wir gemeinsam heraus und geben dir natürlich auch auf Basis deines aktuellen Statuses, wo du gerade stehst, in deiner DJ-Karriere, dort natürlich den bestmöglichsten Input, den wir haben, in dieser kostenlosen Strategie-Session. 60 bis 90 Minuten solltest du da einplanen. Genau, und das geht, wie gesagt, ganz, ganz einfach über unsere Webseite.
Ich würde da an der Stelle nochmal ganz kurz mit einhaken, nochmal ergänzen, wenn ich darf. Und zwar nochmal ein kleiner Appell an die Club-DJs da draußen. Ihr habt es ja jetzt in der Podcast-Folge schon gehört, es geht wieder mehr in Richtung Authentizität und mehr um das Künstlerische an sich und um die Kreativität, auch im Live-Betrieb nachher. Deswegen der Appell, versucht euch damit mal auseinanderzusetzen und für euch ein Konzept zu entwickeln, um diesen Live-Aspekt in eure DJ-Tätigkeit mit einfließen zu lassen. Das wird in den nächsten Jahren viel, viel mehr in den Fokus wieder rücken. Wie gesagt, die großen Festivals, die legen da jetzt schon Wert drauf und buchen entsprechend die Künstler, die das schon betreiben. Das heißt, der Markt wird sich ein Stück weit wieder selektieren, wird sich wieder, da wird wieder aufgeräumt zwischen den ganzen Fake-DJs in Anführungsstrichen, die basierend auf irgendwelchen TikTok-Videos und was weiß ich nicht was hochgekommen sind. Und es geht mehr in Richtung echtes DJing, authentisches DJing. Deswegen mein Appell, beschäftige dich da mal mit, und wenn du da Hilfe brauchen solltest oder du bist vielleicht sogar schon Artist und stagnierst an der einen oder anderen Stelle und benötigst da vielleicht individuelle Unterstützung, um dein volles Potenzial zu entfalten, dann melde dich gerne bei uns, dass wir da gemeinsam mal schauen können, wie wir dir da mit unserer Erfahrung zur Seite stehen können. Und für uns auch immer wichtig, dass wir den Team-Spirit fördern, denn wir wissen, in der Clubszene herrscht auch viel ego-getriebenes Denken und dieses Konkurrenzdenken. Wir wollen sehr weit weg davon. Das ist unsere Mission, unsere Vision, dass wir ein harmonisches Miteinander in der DJ-Szene schaffen können, mit einem geilen Team-Spirit. Wir sind alle eine Familie und das sollten wir auch so zelebrieren.
Mega, sehr, sehr stark. Also für alle Club-DJs, angehende Club-DJs, Festival-DJs, da sind Martin und Philipp definitiv euer Ansprechpartner. Für alle, die vielleicht zuhören und sagen, ja, Clubs, Festivals sind jetzt nicht so mein Ding, ich bin eher ein Freund von Mobile, also ich würde gerne lieber auf Geburtstagen auflegen, auf Hochzeiten würde mir dann gerne ein eigenes Business mit aufbauen, seid ihr natürlich bei uns richtig. Das heißt, wir sind ein Schulungsanbieter und bieten Unterstützung im mobilen DJing mit rein. Das heißt, von den Anfängen übers Fortgeschrittene bis hin in den Profisegment und auch in die Business-Themen mit rein, haben wir verschiedene Schulungen und Kurse, um zu unterstützen. Und auch hier funktioniert es genauso wie bei den beiden über ein ganz einfaches Erstgespräch. Es ist ein kostenloses Gespräch, wo man einfach mal mit mir persönlich sprechen kann, damit ich auch dich mal kennenlerne und auch genau weiß, sag mal, was ist denn überhaupt dein Wunsch? Was ist denn überhaupt dein Traum vom DJing? Und wo stehst du aktuell, damit wir gucken können, wo müssen wir ansetzen und wo willst du hin? Welche Wege müssen wir dafür gehen? Wir entwickeln dann im Telefonat direkt schon einen Plan, um dir zu zeigen, was du angehen sollst. Und vielleicht wirst du dann einer unserer, wir haben mittlerweile über 3000 Kunden bei uns im Unternehmen mit drin, also über 3000 DJs, die wir in kleinen Schritten oder auch in großen Schritten unterstützen, ein noch besserer DJ zu werden. Und vielleicht wirst du einer davon und kannst dich mit einklinken. Auch wir haben eine Community, also ein sehr starkes Netzwerk rein unter Mobile DJs, wobei da sind auch viele dabei, die machen auch Club, auch so ein bisschen zumindest mit. Und auch da, es ist sehr familiär. Also da unterstützt der eine den anderen. Da ist mal auch jemand für Fragen da, gibt dir mal einen Tipp, kann dir mal helfen. Also auch da legen wir ganz, ganz großen Wert drauf. Und ich glaube, da liegt auch ganz stark die Zukunft drin. Man will einfach weg von irgendwelchen Facebook-Gruppen, wo man, wenn man eine Frage reingestellt wird, von anderen niedergemacht wird und gebasht wird und so weiter. Das sehe ich immer wieder. Sondern mehr hin zu dem, wo man sagt, hey, ich möchte gerne lieber zu DJs oder in eine Community rein, wo man sich hilft, wo man sich unterstützt, wo es sehr familiär ist. Und das bieten die Jungs von Club Life mit an. Das bieten aber auch wir hier bei DJ Mike Hoffmann unter anderem mit an. Und du kannst selber entscheiden, wo soll dein nächster Weg mit hingehen. Alle Infos zu uns findest du in dieser Podcast-Beschreibung unten mit drin. Da sind die ganzen Links. Guck einfach mal drauf, informier dich mal ein bisschen und vielleicht telefonieren wir ja demnächst schon gemeinsam. Wir würden uns freuen, dich einfach bei uns in der Familie begrüßen zu dürfen und dich auf deinem Weg dahin unterstützen zu können.
Bis dahin.
Perfekt.
Ciao, ciao.
Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.